Moin Moin und herzlich willkommen zurück im Bus, der für dich da ist, wenn du keine Lust mehr hast, dich zu quälen oder Lust hast, dummes Gelaber über Radsport zu hören. Heute musst du über 1,20 Meter groß sein, um einzusteigen, denn dein Sitz hat heute ein Achterbahnbügel, weil es gleich senkrecht bergab geht. Und um Pauls Witz gleich vorzugreifen, ich bleib dann draußen heute. Mein Name ist Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Und ich bin der Andi Staub.
Und euer Ticket für den Freizeitpark wird auch heute von Rafa Custom spendiert.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Na Leute, come on, ihr habt es auch schon vermisst. Athletic Greens ist natürlich weiterhin Team Besenwagen. Bei der letzten Aufnahme für Athletic Greens habe ich hier gesagt, dass es doch sicher demnächst warm wird. Yep, sorry, das können wir leider alle kollektiv vergessen. 2021 wird komplett 11 bis 14 Grad Regen. Und da sind wir doch direkt beim Thema. Manche von uns sind anfälliger als andere. Aber sind wir ehrlich, fürs Immunsystem nachhelfen bei der Ernährung tun wir doch alle irgendwo. Und warum nicht gleich noch andere Bereiche von Gesundheit oder Regeneration mit abdecken? Und weil es die perfekte Ernährung nicht gibt, bekommst du mit Athletic Greens die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Die immer wieder verbesserte Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt für deine Gesundheit Kernbereiche ab und versorgt so den individuellen Bedarf. Es gibt Power-Ups für deine Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, für deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und wenn du Athletic Greens noch nicht kennst, du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Einfach einen Löffel Greens-Pulver in kaltem Wasser anschütteln, schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Solltest du wieder erwarten, nicht überzeugt sein, bekommst du innerhalb von 60 Tagen dein Invest von Athletic Greens zurück. Lust bekommen? Probier doch einfach die Variante, dir die Greens bequem monatlich nach Hause schicken zu lassen. Tüte leer, neue Tüte steht pünktlich vor deiner Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sicher dir mit uns dein Paket mit 10 praktischen Travel Packs dazu. athleticgreens.com/besenwagen for the win.
Gut, was geht bei euch? Ich muss sagen, ich bin heute zu hart in der Walle gefahren. Ich bin ein bisschen durch.
Ich bin mega unproduktiv. Immerhin bist du Fahrrad gefahren.
Ich habe gearbeitet. Ich auch. Ich habe mich jetzt in diesem
Starkregen.
Glaube ich, es hat dieses Jahr schon so oft geregnet wie in den letzten 10 Jahren zusammen, oder?
Mhm. Ja, kann sein. Ja, ich würde sogar diese Woche einfach nur nehmen, also seit gestern.
Also in Berlin auch?
Ja, in Berlin ist andauernd, man macht irgendwie so, weißt du, wie früher die ostdeutschen Straßen mit den ganzen Löchern, ist es jetzt so, fährst du jetzt immer noch, bloß dass du in den Regenwolken versuchst auszuweichen, die so überall sind. Und das ist halt echt einfach nicht geil.
Ich habe mir jetzt eine neue Regenjacke bestellt.
Ich auch.
Bin groß an Steffen fürs Organisieren. Und dann fahre ich jetzt einfach. Ist mir egal mittlerweile. Ich habe es aufgegeben, auf schönes Wetter zu warten.
Echt? Ja, ernsthaft? Du?
Ja, wenn du auf schönes Wetter wartest, fährst du dieses Jahr gar nicht mehr, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Ja, das hab ich auch schon so ein bisschen Angst vor gehabt. Deswegen, immerhin jetzt eine neue Regenjacke. Den Rest habe ich eigentlich alles für Regenwetter tatsächlich noch.
Ich würde dir jetzt mal was empfehlen, was Sonne ins Herz bringt und gute Laune. Und ich wollte das auf jeden Fall heute mit euch einmal besprochen haben und den Leuten, wer es noch nicht mitgekriegt hat, empfohlen haben, weil wir auch schon lange keine Playlist mehr im Besenwagen hatten. Chris Froome hat, glaube ich, auf Strava diese Woche seine Trainingsplaylist geteilt. Und die ist wirklich spektakulär. Also ich glaube, Dan Lloyd oder so hat das kommentiert mit, wir wussten, dass Chris Froome eine echt außerordentliche Fähigkeit zu leiden hat, aber so viel hätte ich dann doch nicht gedacht. Das ist doch außerordentlich.
Da war echt krasser Trash dabei, ne?
Soll ich das kurz mal so, also vielleicht die besten mal hier
Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Raussuchen. Ja, er steigt ein so mit Tiesto, das war... Kann man mögen, kann man nicht. Nächster Track direkt Bombe. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Ja, wir gehen so über Kelly Clarkson weiter. Mark Ronson, okay. Nochmal Carly Rae Jepsen. Und jetzt, ja, Chris Froome ist, glaube ich, genauso alt wie ich. oder ein Jahr jünger oder so. Sophie Ellis Bextor, das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Sugar Babes, Hammer. Push the Button, Sugar Babes.
Ist das eine öffentliche Playlist?
Ja, ich weiß nicht, ob es jemand zusammengeschnitten hat. Ich habe es dann so auf Twitter so ein bisschen weiterverfolgt und jemand hat dann den Link dazu gepostet. Ich glaube, es hat jemand für ihn zusammengestellt oder von dem, was er da gepostet hatte. Aber vielleicht ist es auch seine, keine Ahnung.
Ich bin gerade auf dem Spotify-Profil von Chris Froome.
Cool, der hat noch Coolio, mehr Gangsters Paradise, La Bamba, Los Lobos, La Bamba. Diese zwei Dinge auf jeden Fall schon mal. Hammer.
Aber das ist auch ein krasser Mix, oder?
Ja, Mann. Und
hast
jetzt
du Gangsters Paradise? Und
hört ihr mich?
Ja. Ja, wir hören dich, Andi.
Ich bin gerade auf dem Profil von Chris Froome, auf dem Spotify-Profil und hat noch mehr Playlists.
Hammer. Ich mache jetzt weiter.
Ist ja das auch wirklich?
Er hat noch eine, die heißt, ja, der hat sogar so einen blauen Haken bei Spotify.
Hammer. Kid Rock
All Summer Long. Er hat auch eine Hip-Hop-Playlist.
Geil.
Die ist geil.
Coco Jumbo.
Alter Schwede, ey, wird ja immer geiler. Off-Bike Beats.
Und No Scrubs von TLC, das hatte ich letztens auch auf einer Playlist drauf.
Ah, TLC ist okay. Auch geil.
Ja. Ja, ey, Leute, flutet jetzt hier Chris Froomes Spotify-Profil. Ich habe schon gesagt, wir können den Link dazu mal veröffentlichen, wenn wir dran denken.
Sehr gut.
Zu Radsport-Themen jetzt?
Ja, genau. Ich meine, ich weiß, ich habe jetzt was Seriöses kurz abdriften, aber wir können doch direkt wieder rausrutschen. Und zwar wollte ich mal, meine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht, die ist ja Physio beim BDR, kümmert sich da um die Juniorinnen, und zwar waren die in Frankreich unterwegs beim Nations Cup, bei der Nations Cup Rundfahrt Tour de Gévaudan Occitanie, und da hat die Linda Riedmann die beiden Etappen gewonnen. Ich glaube, das ist der erste Nations Cup Sieg für Juniorinnen, also deutsche Juniorinnen seit Jahren. Also auf jeden Fall war das ein Riesenerfolg, und ja, Glückwunsch geht ja nochmal raus an dieser Stelle. Da scheint eine neue Generation an guten Nachwuchsradfahrern heranzuwachsen.
Ja, Hammer.
Die waren auch beim Bundesliga-Rennen, waren die auch in der ersten Gruppe, ne? Jetzt in Karbach. Mhm. Im Frauenrennen sind die mitgefahren.
Die hat da alles auseinandergeschraubt.
Ja, und die muss so am Berg richtig von vorne da hochgezogen sein.
Ich habe ja ein Statement.
Bei Heimrennen auch,
ja. Ja. Ich habe ja ein Statement zu diesem Rennen von der Freundin von Jonas Rutsch, die da auch in der Spitzengruppe war.
Auch in der Spitzengruppe.
Die sah ein bisschen gemetzelt aus danach.
Und die aber meinte so, also schnell war das nicht. Wenn ich mit Jonas mitfahre, muss ich mehr Watt treten.
Ja, gut.
Aber bergunter ging noch nicht so gut, oder?
Ging noch nicht so gut, glaube ich. Aber da habe ich keine genaueren Infos zu.
Für ein paar andere war es vielleicht schnell. Es war aber auch krass mit Stürzen überflutet, dieses Rennen.
Schon lange keiner mehr draußen gefahren.
Musste auch mit dem Hubschrauber da transportiert werden. Und ja, das Rennen wurde unterbrochen auch. Und ich muss auch sagen, also so, ich war ja auch da. Und was so Streckensicherung angeht und so, also die Amateurveranstaltungen sind jetzt nicht so sicher. Da brauchen sich die Profis ja gar nicht drüber zu beschweren, wenn man das mal so sieht. Ja, schon krass. So einfach mal so in der Abfahrt irgendwelche Häuserwände oder so, da war ja kein Stroh.
Na gut, beim Giro haben sie auch Stroh gespart oder an Matten gespart. Ja. Aber ja, ich war jetzt nicht vor Ort, aber ich kenne die Abfahrt da so ein bisschen. Ist auf jeden Fall nicht geil, wenn man gegen die Hauswand da ballert. Aber wo sind die Stürze bei den Frauen passiert? In der Abfahrt einfach auch, oder? Weiß das jemand?
Ich glaube, überall gefühlt. Überall. Also, da waren mehrere Stürze. Und da musst du auch sagen, das Frauenrennen war irgendwie morgens um 9 Uhr Start.
Ja.
Was ja irgendwie immer noch so eine übliche Startzeit für Frauenrennen leider ist. Ja, tut mir immer ein bisschen leid für die, dass sie so früh aufstehen müssen. Für mich
wäre das manchmal muss die C-Klasse auch so früh starten.
Ja, das ist aber auch richtig.
Also, nee, ich finde, Seniorenrennen sollten so früh starten, weil die sind eh früher wach.
Und wir hatten noch in der BDR-Folge, hatten wir doch auch, wo wir gerade beim Thema sind, haben wir doch über noch eine weitere Rennklasse gesprochen, oder? Mhm. Also unter der C-Klasse.
Ja.
Vielleicht
sollte
es sowas doch geben.
Also es gibt ja keine C-Klasse mehr. Wir reden natürlich weiter für immer über die C-Klasse, aber unter der Amateurklasse ja, noch eine.
Ganz ehrlich.
Es sind keine Amateure mitgefahren, Andi. Du willst es gleich bashen, aber es waren dann nur Elite-Amateure am Start und KT-Fahrer. Weil sonst, wenn Amateure hätten fahren dürfen, wäre ich auch da gewesen.
Aber wie können die denn trotzdem in der ersten Runde abfallen? Was sind denn das für Elite-Fahrer? Also die müssen irgendwie nochmal anders eingeteilt werden. Dann funktioniert da halt die Einteilung nicht richtig, aber das kann ja nicht sein. Also Nach zwei Kilometern.
Das sehe ich auch so. Ich darf nämlich momentan noch gar keine Radrennen fahren, weil ich nicht Elite bin. Aber egal. Nochmal ein anderes Thema. Es wurde ja jetzt kurzfristig die deutsche U23-Meisterschaft ausgerufen oder ausgeschrieben. Und zwar am 24.05. am Sachsenring, wo auch sonst. Ja.
Yeah!
Auf jeden Fall findet da jetzt die U23-Meisterschaft statt. Und normalerweise ist ja so eine Meisterschaft eigentlich ein Highlight für jeden Fahrer, ne? Oder sollte es sein. Wiederum denkt sich der BDR, nee, die wenigen Chancen, die U23-Fahrer momentan überhaupt haben, sich zu zeigen, die nehmen wir denen dann auch nochmal. Weil Bahnkaderfahrer nicht bei der deutschen Meisterschaft starten dürfen, wo zum gleichen Zeitpunkt die 2- oder 3- Bahntournee ist. Die findet irgendwo in Süddeutschland statt. Ich weiß es
auch. Auf einer Bahn, oder?
Ich weiß es nicht.
War noch gar nicht auf mehreren Bahnen.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall findet die zum gleichen Zeitpunkt statt. Und diese Veranstaltung hat Priorität gegenüber einer deutschen U23-Meisterschaft, die mittlerweile mit der Klasse an Rennfahrern, die wir in Deutschland haben, bedeutend ist. Also wenn du die deutsche Meisterschaft dieses Jahr gewinnst, ist auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen Richtung Profi werden. Und dass man den jungen Rennfahrern diese Chance verbaut und andere Prioritäten setzt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich könnte es nachvollziehen, wenn diese Sportler, die nicht starten dürfen, für Olympia in Tokio vorgesehen werden. Ja, dann gibt es halt gewisse Pläne, Abläufe, dann ist das für mich auch viel nachvollziehbarer. Aber jetzt in diesem Fall den Jungs das einfach nicht zu erlauben, ja, finde ich krass. Vor allem auch gegen den Willen der Teams, ja, die natürlich auch die Fahrer bezahlen zum Teil oder eben auch nicht, wie auch immer, aber auf jeden Fall haben die Fahrer ja auch Verpflichtungen dem Team gegenüber. Lässt man die einfach nicht starten und ich weiß nicht, wann der BDR da anfängt zu realisieren, wie wichtig die Straße auch für Bahnfahrer ist. Und man sieht das jetzt gerade wieder mit Felix Groß, der Profi wird bei UAE, Glückwunsch dafür noch, und auch andere international bekannte Bahnfahrer, die auch alle irgendwie zum Teil in großen World Tour Teams fahren und da auch gut fahren, dass man denen immer wieder diese Chance nimmt, sich im Straßenbereich zu zeigen und somit Profi zu werden. Und offensichtlich, ja, schadet das nicht unbedingt, auch ein guter Straßenfahrer zu sein als Bahnfahrer. So, das war jetzt meine, mein Bärchen Richtung BDR. Ich finde es schade. Und ich hoffe, dass man sich da in Zukunft irgendwie ein bisschen anders orientiert und vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Sportler eingeht und denen nicht alle Chancen nimmt. Oder nicht alle, aber denen die wenigen Chancen, die sie momentan haben, nicht irgendwie auch noch zu nehmen. Ne? Ich weiß nicht, Andi, ob du eine Meinung hast. Du bist ja unmittelbar betroffen.
Ich müsste alles gepiept werden,
Andi,
was ich dazu zu sagen habe.
Andi ist unmittelbar betroffen. Er muss nämlich auch diese deutsche Bahnmeisterschaft fahren und darf nicht die U23 deutsche Meisterschaft auf der Straße mitfahren.
Ja. Ist ja keine Bahnmeisterschaft. Ist ja einfach nur so ein wirklich unbedeutendes.
Aber mal, du musst da hin. Also
Meisterschaft alles. Im Verhältnis setzt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin wirklich mal 4-Bahn-Tournee gefahren. Aber ja, das ist auch schon sehr lange her.
Ey, das ist ja auch nichts gegen die 4-Bahn-Tournee oder 2- oder 3-Bahn-Tournee.
Der Veranstalter aber das kann ja stimmt schon. Nix, also das ist einfach eine Unverschämtheit. Ich denke mal, man könnte vielleicht so dagegen klagen, oder? Wenn einer Bock hat, dass das denen immer so untersagt wird. Und die werden ja auch wirklich teilweise erpresst und auch, was heißt also, erpresst? Ne? Die werden ja schon sehr stark unter Druck gesetzt, auch die ganze Entscheidung, dieses Rennen jetzt stattfinden zu lassen, ist ja auch unter irgendwie ominösen Bedingungen abgestimmt worden. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Also ich habe es aufgegeben mit dem Verein.
Ja, was ja scheinbar.
Ich finde es schade für die Sportler, aber vielleicht muss sich der eine oder andere dann auch frühzeitig mal wirklich dann sich für irgendwas entscheiden und sich da nicht irgendwie 4 Jahre lang die U23-Zeit nehmen lassen und für irgendwelche Bahnförderungen, sondern einfach sagen, ey, Leute, ich will eh Straßenprofi werden, also ich fahre jetzt entweder Straße und ihr nehmt mich trotzdem noch mit oder ihr nehmt halt einen anderen mit.
Ja, also ich meine, man darf ja nicht vergessen.
Das ist nicht ganz so einfach, weil es ist halt einfach, die müssen halt auch irgendwie von irgendwas leben, aber ja, vielleicht kommen die dann irgendwann mal da auf die Idee oder
das ist, ich meine, das ganze System ist ja schon also ich finde, man sollte jetzt nicht entweder oder sagen, es muss beides gehen und es geht in anderen Nationen auch beides. Und wenn ein Plan dahinter steckt, dann ist es auch nachvollziehbar. Aber jetzt diese Sportler, die unmittelbar betroffen sind, sind nicht zumindest der Großteil, vielleicht einer davon, sind nicht im unmittelbaren Olympiakader für Tokio. Ja, also es gibt keinen
Grund. Das kannst du eigentlich keinem erzählen, was da abgelaufen ist. Also das ist sowas von hirnrissig.
Und
da kann man auch schon gar nichts mehr zu sagen, ganz ehrlich. Also was da will ich jetzt auch nicht mehr weiter drüber reden.
Und es wäre jetzt übrigens gerade ein guter Moment gewesen, den BDR da auch mal richtig vor die Karre zu pissen oder zu fahren. Das Pissen können wir gerne piepen. Weil die Teams, ja, die beteiligten Teams hatten die Chance, quasi entgegen der Anordnung zu agieren, ja, oder es zumindest mal drauf ankommen zu lassen. Und diese Chance wurde leider verpasst. Und ich hätte gerne mal gesehen, was passiert, wenn das Team wirklich einfach durchgezogen hätte. Leider werden wir es nicht herausfinden, aber es wäre mal schön gewesen zu sehen, ob der BDR dann seine Drohung wahrgemacht hätte.
Also für mich als komplett Außenstehenden, der diese Abläufe nicht mitbekommt, ist es sehr schleierhaft, was da passiert auf jeden Fall, aber klingt spannend.
Verstehen kann man das auch nicht, macht ja alles gar keinen Sinn, was sie da treiben, aber ja.
Aber schöne Satteltasche hast du dir gekauft, habe ich gehört.
Ja, habe ich bestellt im Internet, dachte ich, okay, mittlerweile muss man hier noch so viel Zeug wieder mit sich rumschleppen, um gegen jegliche Wetterumschwünge gewappnet zu sein. Passt nicht alles hinten ins Trikot.
Du willst jetzt eine Regenjacke? Hab ich
mir eine Satteltasche bestellt.
Eine Regenjacke, nee, eine Satteltasche machen wir weiter.
Ersatzzeug und Ersatzreifen und sowas, ne? Dachte ich mir, komm, hier so ein kleines Ding, dachte ich, bestelle ich. Weil das kann man so bei mir an den Sattel dran schrauben. Ich habe ja so einen geilen Sattel. Und dann ist das extra so eine Satteltasche, die kann man da dran schrauben. Ne? Ey, das Ding, da kannst du eine Pizza reintun. Das war nur Größe M. Das ist riesengroß. Kann ich jetzt wieder zurückgeschickt.
Ja,
mal gucken, hab jetzt noch ein paar andere bestellt.
Ich habe es schon angekündigt, genau zu dem Stichwort habe ich eine Story. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe, aber gewisse Leute werden jetzt lachen, die den Podcast hören, wo ich weiß, dass sie den Podcast hören, beim Stichwort Satteltasche und Pizza. ich bin ja schon länger in der Scuderia da in Köln, ne? Und gibt es jetzt schon eine Weile nicht mehr wegen Corona, aber früher gab es immer noch so diese Ausfahrten, wo halt die schnelle Gruppe von den Gruppen die Espresso-Gruppe war. Und ich war da nicht oft dabei, weil ich meistens hat sich das mit meinen Arbeitszeiten überschnitten, weil ich immer so abends gearbeitet habe, um die um 6 Uhr losfahren. Aber manchmal war ich da dabei, auch so mit Piet, Matsche, wer kennt sie nicht. Und da gab es einen Menschen, der hieß auf Strava einfach Manu Manu. Das war der Manu. Und der kam immer, ihr kennt solche Leute vielleicht, mit so einem, ja jetzt, einem Rennrad, aber und mehr so Richtung Endurance ausgerichtet, also vorne relativ hoch, so ein Quadlock vorne drauf oder sowas. Mehrere Taschen am Rad, auch die Satteltasche war wirklich groß auch. Also ich nehme mal an, die war auch größer als deine.
Enormes Style.
Und okay. Halt auch so ein Style, der jetzt nicht wie ein Radrennfahrer aussieht, ne? Eher so.
War einfach aus wie ein Radfahrer.
Ja, ein Radfahrer, eher so fast sogar ein bisschen Richtung Trekking. Und dann fuhrst du aber irgendwo,
Sandalen auch
wo, gefallen. Ja, weiß nicht, wo wir halt so im Bergischen da unterwegs waren. Ja, ja.
Grüße gehen raus.
Das ist nochmal was ganz anderes, ja. Ja, fuhrst du da so Berge hoch im Bergischen und manchmal, ne, bei der Espresso-Gruppe eskaliert das ja dann, ne, und man fährt halt, wer erst da oben ist, immer. Und du hast dich dann wirklich, wirklich angestrengt und warst so bei den Ersten dabei. Und Manu Manu war auch immer dabei und hat sich eigentlich gefühlt gar nicht angestrengt. Du hast dich so umgeguckt und bist wirklich, also ich hatte Puls 190 oder was und dann halt so, wie lang die Berge da halt sind, 3 Minuten, 4 Minuten, all out, alles was geht. Oben Sprint irgendwie, einer ist noch vorne weg gewesen, kommst da an, drehst dich um, Manu Manu, gar nicht geatmet.
Finde ich, hört sich doch sehr nach Dominik Reutz an.
Und dann wartest du da oben ja bei diesen Gruppenausfahrten auf die anderen, die noch so nachkommen. Und drehst dich so um und Manu Manu hat ein Stück Pizza aus seiner Riesensatteltasche rausgeholt. Und ist das am Essen. Vielleicht hört er zu, vielleicht kriegt er es erzählt. Manu, schönen Gruß. Wir sind auch mal so eine lustige Red Race, so ein Rennen gefahren von München nach Venedig. Da war der auch dabei mit seiner Freundin. Es war geil. Also echt Hammer Typ.
Hat auch eine Pizza dabei.
Der, also V2 Max auf jeden Fall auch. Es war auch so einer, der gut atmen kann. Also so wie Toni.
Ja.
So
habe ich schon immer gesagt, so die besten Radfahrer, die fahren gar keinen Radrennen.
Ja. Gut, ein Thema, was mir die Woche noch aufgefallen ist, beziehungsweise habe ich ein Video geguckt und konnte es kaum glauben. Einer Verfolgung Weltcup Wer hat es noch gesehen?
Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen.
Passiert sowas öfter? Nee, ne? Also jetzt ohne Dominik Weinstein ihr nahe treten zu wollen, aber
ja, das kann schon mal passieren. Und manchmal ist es halt auch so eine Taktik, dass
das war Finale, oder?
Ist ja nur eine halbe Runde, ne?
Ja, genau. Aber das war Finale,
ist,
ne?
Ja, aber das ist, also das ist halt, kann halt auch eine Taktik sein, dass du so schnell angehst, mit dem Ziel, den einzuholen. Also du überpaced halt.
Um das ist
halt
passiert. Also einer Verfolgung eigentlich 4 Kilometer lang, ne?
Oder? Ja, genau. Ja,
und ist dann aber vorbei, wenn du einen einholst.
Genau, ja.
Das ist passiert. Ashton Lambie, Weltcup gewonnen. Den, der ja wahrscheinlich
hat er dieses... hat er den schon vorher eingeholt oder hat er den erst am Ende eingeholt?
Nee, nach 2,5 Minuten hat er den eingeholt. Ja.
Aber der ist...
Okay. Ich dachte, der hat den am Ende.
Ich glaube, der ist aber in der Quali auch schon eine 4,05 gefahren, wenn ich mich... Genau. Ja. Und war da auch schon 10 Sekunden schneller. Ja, ich glaube, 10 Sekunden schneller als Weinstein. War das 10 Sekunden oder 8 Sekunden? Irgendwie so. Und ja, gut, dann bist du halt... Dann fehlt da nicht mehr viel, ne? Dann holst du ihn halt irgendwann ein, so.
Ja, der hatte dann zu dem Zeitpunkt irgendwie, das waren 6 oder 7 Sekunden nach 2,5 Minuten. Und,
ja, das ist krass.
Ja, ja, Paul, den wirst du nicht dieses Jahr, weil ja Olympia ist, aber dann nächstes Jahr, wenn es vielleicht auch wieder Gravel-Rennen gibt in den Staaten. Das ist
überrundet nämlich, er dich auch.
Ja, genau.
Ja. Auf der 100-Kilometer-Runde. Der fährt auf dem Gravelrad auch ein 50er-Blatt oder 55er. Auch so ein absurd große, auch so ein Pizzateller einfach auf dem Gravelrad.
Der Typ, aber, ey. Wer ganz am Anfang beim Besenwagen dabei war, der war schon mal ein bisschen Thema bei uns gewesen, aber kann man sich mal reinziehen, Ashton Lambie, witziger Typ.
Ja, auf jeden Fall auf Instagram folgen, den kannst du eigentlich nicht ernst nehmen, aber dann siehst du, wenn er Krafttraining macht, dass er dann doch ein bisschen was drauf haben muss. Ja.
Und wenn er im Finale vom Weltcup seinen Gegner einholt.
Genau, und letztes Jahr wird der Vize-Weltmeister hinter Filippo Ganna.
Ah ja, der war noch schneller.
Fährt halt auch eine krasse Zeit, aber eine 4,05 ist halt unglaublich schnell. Ne? Also ich weiß gar nicht, was der Weltrekord ist. Der ist auch nicht viel, viel schneller.
Ja, den hat ja Filippo Ganna, ne?
Genau. Der ist irgendwie
mit 4,02 oder so.
Ja, genau.
Ja,
aber ja.
Das bestätigt krass, aber wieder Andis Aussage.
Was?
Ja, da kommt ein Straßenfahrer und ist wieder besser als die anderen.
Ja, Ganna war aber erst Bahnfahrer. Da können wir jetzt mal kurz ausdiskutieren.
Das macht also, ja nichts, was zuerst war.
Ja, gut, wenn es so ist. Wenn er so ist, dann ist Ashton Lambie auch ein Gravel-Fahrer, der einfach schnell auf der Bahn fährt.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Du legst es halt so zurecht, wie es für dich gerade
ist. Garen Thomas genauso, oder?
Nee, das ist ein Bahnfahrer.
Nee.
Das ist eigentlich ein Bahnfahrer.
Der war doch mal auf der Bahn, aber so eigentlich hat man ja gesehen dann, dass
Olympiasieger
der beste Straßenfahrer aber ist. Der wäre ja nicht Olympiasieger geworden, wenn er nicht nachher die Tour de France gewonnen hätte.
Stimmt. Genau so in der Reihenfolge. gut, das wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren, weil es endet nur im Streit und ich gehe weinend aus meinem Zimmer raus. Und Andi freut sich.
Weil du Unrecht hast.
Nein, ja, komm, weil du einfach Quatsch erzählst, Mann.
Letztes Thema noch, Straßenfahrer, andere Disziplinen, Mountainbike-Weltcup, haben die Mountainbiker nämlich jetzt auch nichts mehr zu melden. Ja.
Ey, das ist so, das ist halt echt, das ist wirklich krass. Da kommt der Pitcock, also erstmal Mathieu van der Poel, ist so geil, das habe ich geschaut bei, ich glaube, Red Bull TV überträgt die Rennen ja und die Kommentatorin da sagt, ja, also die Niederländer halten jetzt den Rekord für die meisten Short-Track-Siege, aber die anderen Mathieu gewonnen. Also Niederländer hat bis jetzt die meisten, als Nation die meisten Rennen gewonnen, aber auch alle nur Mathieu. Und beim ersten Mountainbike-Weltcup in Albstadt war das ja vorletztes Wochenende. Da war Pitcock ja irgendwie noch, ich glaube, Sechster, ne? Oder Fünfter. Irgendwie aus der vorletzten Reihe. Ey, und jetzt, Alter, wieder der rumgeballert ist, man. Der ist diese Technikpassagen berghoch, wo der Rest schieben musste, ist er halt hochgefahren. Also, der ist einfach, der hat Technik, der hat Punch. Einfach ein krasser Typ, ey. Also, unglaublich.
Also, Short-Track hat wieder Van der Poel gewonnen, ne?
Ja, natürlich.
Mit einem Zentimeter aber auch nur.
Ja. Und, ja, ist geil. Also, ich habe schon gesagt, wenn die jetzt auch noch anfangen, Radball zu machen und Kunstradfahren.
Ja, dann, genau. Darauf wollte ich auch noch hinaus.
Oder halt Bahn. Lass die mal 4000 Meter fahren. Oder Massenwettbewerbe.
Der fährt 3,58 direkt. Ja.
Der attackiert sich ja halt selbst am Start und setzt sich nie mehr hin.
Weißt du? Genau. Direkt Lambie eingeholt.
Ja. Nee, ist aber auf jeden Fall geil. Also, ich finde es natürlich cool, aber es ist halt so komisch, ne? Da hast du diese Stars, Nino Schürter und diese ganzen großen Mountainbike-Fahrer und da kommen halt diese Cross-Bahn-Straßenfahrer, was auch immer. Und
ja, gut, Bahn sind jetzt noch nicht
gefahren. Nee, Bahn noch nicht, aber schlagen die einfach. Also die sind halt einfach direkt mal besser. Und das ist so, da müssen die eigentlich alle denken. Und dann fahren sich ja auch alle warm. Und da gibt es so geile Bilder, wie alle auf der Rolle sitzen, kurz vorm Start, also in dieser Startbox.
Ja.
Und Mathieu steht da halt einfach nur rum.
Lehnt sich so ans Rad an, guckt ja, auf die genau. Uhr.
Und alle um ihn herum, Europameister, Weltmeister, nationaler Meister, alle am Warmfahren, außer Mathieu, der steht halt einfach rum und wartet. Sie
können aber alle nur froh sein, dass der Manu Manu noch nicht da mit am
so
Start stand.
So sieht's nämlich aus.
Ja, das sowieso, ja.
Der wird erstmal stehen da Pizza essen vorm Start.
Aber ja, ist auf jeden Fall sehr geil.
Alle und, so fest und mit Satteltasche? Oh, ja.
Ja. Ich freue mich auf Olympia.
Ja. Könnte witzig werden. Alright. Wollen wir mal landen? Wollen wir mal die Achterbahnbügel runterfahren von den Sitzen?
Ja, ich schnall mich
mal. Alle anschnallen? Jetzt. Okay. Jo, es geht jetzt gleich senkrecht bergab und wird ziemlich schnell. Ihr habt eure Achterbahnbügel übergestreift. Uns kann allen nichts passieren. Wir haben hier jemanden, der sich auskennt und uns hoffentlich sicher hier zum Boden der Schlucht bringt. Wir steigen mal ins Downhill-Radfahren ein. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Und ich weiß nicht, Andi und Paul können gleich was dazu sagen. Wir begrüßen Nina Hoffmann. Ihres Zeichens erste deutsche Weltcup-Siegerin seit irgendwie 26 Jahren, das war letztes Jahr, und Dritte im Gesamtweltcup dann auch geworden letztes Jahr. Also hier ist jemand, der zwar auch noch nicht ewig dabei ist, aber richtig schnell über Stock und Steinberg abfahren kann. Hallo Nina.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo. Hallo. Ich fand es übrigens gerade schon sehr gut, wie du gesagt hast, Downhill, was hast du gesagt, Rennen?
Downhill. Fahrrad.
Also noch ahnungsloser kann man gar nicht klingen.
Hallo. Ist nicht jeder hat Talente.
Ja. Aber jetzt mal, bevor wir anfangen, ich hätte gerne mal eine Sache geklärt. Was ist der Unterschied zwischen Downhill und Freeride?
Also im Downhill geht es quasi um die Zeit. Es geht so darum, so schnell wie möglich den Berg runterzukommen auf einer festgelegten Strecke. Und beim Freeriden ist es eher so, dass man halt ja, zum Spaß irgendwo, ich sag mal, querfeldein runterfährt, vielleicht auch Rumstyle-Tricks macht, irgendwie sowas, und das mehr zum Spaß macht und halt nicht der Renncharakter dahinter steht.
Aber es gibt ja Downhill-Räder und gibt es ja so einen Mix, die sehen aus wie Downhill-Räder, aber mit denen kann man auch ganz gut berghof fahren. Das sind ja diese Freeride-Räder.
Enduro. Ja, beziehungsweise genau, die werden Enduro, beziehungsweise Super Enduro jetzt so genannt. Enduro, ja. Genau, also das fahre ich selber auch viel zum Training einfach, weil das sich hier im Mittelgebirge anbietet. Und wenn man selber wieder hochtreten kann, macht man gleich noch ein bisschen Kondition.
Okay. Ich habe mich ja bei Kumpels schlau gemacht, die wirklich schon mal richtig Downhill betrieben haben. Habe auch gerade noch mit einem meiner Kumpels telefoniert und da wurde ich auch aufgeklärt, dass es diese Enduro-Disziplin gibt und dass die sogar dann jetzt auch im professionellen Bereich langsam dem Downhill auch Konkurrenz macht einfach. Dass viele ehemalige Downhill-Profis jetzt in den Enduro-Rennen starten.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Die EWS, das ist die Enduro World Series, das ist jetzt quasi so das Pendant zum Downhill-Weltcup und einige Downhill-Profis steigen aufs Enduro um, weil sie sich dann irgendwie doch sagen, es ist ein bisschen weniger Druck. Man hat halt mehrere Abfahrten, die zusammengezählt werden, nicht nur diese eine. Mhm. Und die Stages sind halt oft auch nicht ganz so gefährlich und nicht so große Sprünge drin und so eine Sachen wie im Downhill.
Aber zählt denn auch der Weg nach oben mit dazu?
Nee, man kann quasi bergauf sich Zeit lassen, aber auch nur, also man hat immer ein Zeitfenster, bis man an der Stage sein muss, an der Wertungsprüfung, und dann wird die Wertungsprüfung bergab die Zeit genommen, und das sind meistens je nach Rennen irgendwie 6-7 Stages über 1-2 Tage, und die Zeit bergab zählt im Endeffekt. Aber man muss selber bergauf.
Das will ich auf der Straße haben. Was, das wird schon eine geile Disziplin.
Ja gut, ich habe schon gesagt, letztes Jahr Maribor, das war, glaube ich, es gab nur zwei Weltcups letztes Jahr, oder?
Ja,
im Corona-Jahr, genau.
Jeweils zwei Rennen, ja.
Genau, jeweils zwei Rennen. Du hattest dich eigentlich auf die Weltmeisterschaft konzentriert, die kurz vorher war. Da ist es nicht so gut gelaufen und danach waren noch zwei Weltcups und da bist du, ich glaube, für dich auch überraschenderweise direkt das erste Rennen davon gewonnen, ne?
Ja, also Maribor war es das zweite Rennen. Mhm. Beim ersten hatte ich noch ein bisschen Struggle mit der Strecke, mit den Bedingungen. Ja, Leogang ging irgendwie komplett in die Hose. Das ist aber auch so ein bisschen dem Wetter irgendwie geschuldet, weil es halt durchweg, also nicht durchweg, aber es hat viel geregnet und am Renntag einfach dann sogar geschneit. Und der untere Streckenteil, der halt komplett neu war, war so aufgeweicht, dass es für meine Begriffe nicht mehr wirklich fahrbar war und es dann irgendwie mehr Lotterie als Können war, da irgendwie runterzukommen ohne Sturz. Und naja, ich bin halt hingefallen mehrere Male und dann war es das halt. Und umso schöner war es dann eben in Maribor wieder Selbstbewusstsein finden zu können nach den ganzen Stürzen und Co. Und dann sogar mit einem Weltcupsieg davon zu gehen, das hätte ich halt nicht erwartet.
Was ich mir überlegt habe, ich habe gerade schon erzählt, so unsere Hörerschaft und wir sind jetzt auf jeden Fall nicht so Downhill bewandert. Wie Rennrad bewandert bist du? Du hast wahrscheinlich eins zum Training?
Ja.
Ja. Was hältst du von Rennradfahrern? Welche Klischees hast du?
Also grundsätzlich finde ich Rennradfahren geil. Und ich bin letztes Jahr, als dann Corona losging und man ja nicht so viel reisen konnte, ziemlich viel Rennrad gefahren. Also ich würde es mal nicht Rennrad nennen, weil ich habe einen Gravelbike oder halt einen Cyclocross, einen Santa Cruz Stigmata, was halt jetzt nicht wirklich ein klassisches Rennrad ist. Aber ich habe einen Rennrad bestellt. Es ist leider noch nicht da, weil Lieferverzögerung wie überall. Und ich bekomme einen Cervelo S-Series, also ein gutes Rennrad jetzt auch. Genau, und bin letztes Jahr auf viel Touren gefahren, also 160 Kilometer sogar mal. Da habe ich mich dann auch gefreut, dass ich das durchgehalten habe. macht mir super Spaß. Ich fahre es halt super gerne so ein bisschen zum Ausgleich, weil man einfach den Kopf halt ausmachen kann. Ich habe tatsächlich gar nicht so mega viel Berührung jetzt auch mit Rennradfahrern. Ich kenne, also so die Klischees, was ich so kenne, ist, dass ein Rennradfahrer oft auch sehr verbissen halt irgendwie ist. Und ja, wenn also... Er muss halt seine Zeiten fahren und er ist straffer fixiert und er muss die Komms holen, bergauf, bergab, wie auch immer, auf der Straße. Das ist so das, was ich höre und kenne, aber habe da tatsächlich noch keine großen Berührungen gehabt oder auch nichts Negatives jetzt berichten können. Das ist nur das, was man halt so hört aus dem Downhill.
Ich hole noch mal so ein bisschen weiter aus, für die, die dich nicht kennen. Du... Ja. Eigentlich komisch, dass du keine Berührungspunkte mit Radsportlern hast, denn Thüringen, auch bei uns im Podcast, haben jetzt mittlerweile wahrscheinlich 100 Gäste hier gehabt und hauptsächlich Radprofis. Thüringen immer wieder, also definitiv in Deutschland wahrscheinlich Profi-Radsportland Nummer 1, Bundesland. Mhm. Und du bist 24 jetzt oder 25 schon? 24?
24, ja.
Und kommst eigentlich vom Speerwurf. Genau. Also auch da schon mal, ja, also... Gut, wer einen Weltcup gewinnt in irgendeiner Sportart, hat auf jeden Fall ein Wettkampfgehen in sich. Und du
das
sagst,
trifft's.
Rennradfahrer sind verbissen, aber ich glaube, du bist auch ganz gut ehrgeizig.
Ja.
Das hat nicht so richtig funktioniert, aber du sagst auch, glaube ich, dass das direkt schon Vorteil war fürs Downhill-Fahren, dass du da schon die Athletik mitgebracht hast.
Ja, ja. Also ich glaube zum Beispiel, ich war einfach auch sehr verbissen, was das Speerwerfen anging. Ich wollte es halt auch unbedingt wissen und das war auch immer das, was mein Trainer, also ich konnte immer nie geduldig sein im Speerwerfen und das hat mein Trainer auch schon immer an mir kritisiert, dass ich halt auch mal ein bisschen Geduld haben muss und das ging halt immer nicht und dann habe ich mir den Ellbogen verletzt, weil ich halt mal nicht warten konnte und ja, bin dann halt aufs Radfahren umgestiegen und genau diese ganze Athletik, die man halt in der Leichtathletik eben auch ganz viel macht, das hat mir auf jeden Fall geholfen beim Umstieg aufs Radfahren oder aufs Downhillfahren.
Aber wie kommt man zum Speerwerfen?
Ich wollte noch was zum Speerwerfen sagen. Ich habe es noch nie geschafft, dass der Speer stecken bleibt in der Erde.
Nee, ich hab noch nie,
das ist auch gar nicht so leicht.
Ich habe Sportabitur gemacht und da war das natürlich irgendwann dran als Disziplin. Ich habe es noch nie geschafft.
Geil.
Also noch nicht mal so 10 Meter weit, dass das, also ist immer einfach so,
aber so
gerade gelandet.
Aber so einen Steckwurf von vorne quasi in frontaler Stellung, dann sollte man es eigentlich... Okay.
Ich habe es noch nie gemacht, aber jetzt mal trotzdem meine Frage, wie kommt man zum Speerwurf? Speerwurf ist sowas wie Diskus werfen oder wie Hammer werfen. Wie Hammer werfen. Nein, das sind Sportarten, wo ich mir manchmal frage, wie landet man da? Also,
also ich bin mit 5 oder 6 Jahren, habe ich meine Eltern in den Leichtathletikverein gesteckt, weil ich irgendwie Sport machen sollte und dann war irgendwie so Leichtathletik das Vielseitigste. Schwimmen habe ich noch ein bisschen nebenbei gemacht, aber ich habe mich dann auf die Leichtathletik konzentriert und wollte eigentlich 7-Kämpferin werden, also halt Mehrkämpfer, einfach alles machen, weil ich alle Disziplinen cool fand. Und mein größtes Defizit war das Speerwerfen. Und dann bin ich halt mit 13 Jahren nach Jena gegangen zum Techniktraining fürs Speerwerfen. Und der Speerwurftrainer hat dann gemeint, nach einem Jahr, dann möchtest du nicht einfach nur Speerwerferin werden. Dann habe ich so gesagt, ja, eigentlich auch cool. Und dann habe ich halt einfach nur Speerwerfen gemacht. Ja.
Okay, krass. Aber jetzt, wo wir gerade so ein bisschen ins Privat abgedriftet sind, du wohnst jetzt in Jena, studierst wahrscheinlich, oder?
Ja.
Genau, was studierst du?
Psychologie. Bin jetzt im 6. Mastersemester, muss nur noch meine Masterarbeit schreiben. Hab meiner Dozentin aber heute gerade eine Mail geschrieben, dass wir das irgendwie erstmal auf den Winter verschieben müssen, weil ich es jetzt nicht mehr packe. ja, und dann bin ich fertig mit Studium, hoffentlich irgendwann.
Bist du irgendwie Sportsoldatin oder bei der
Landespolizei? Ne? Also mit 24 jetzt ein Master?
Ja, ich habe mir schon beim Bachelor noch ein Jahr mehr Zeit gelassen und habe jetzt Master, also ich habe noch 2 Semester, dann muss ich fertig werden, weil dann ist die Regelstudienzeit rum. Ich habe gleich nach dem Abi halt angefangen mit Studieren, ich habe nicht noch irgendwie Auslandsjahr oder sowas gemacht und
das räumt jetzt auf jeden Fall mal das Klischee aus der Welt, dass die Downhill-Fahrer nicht so ganz helle im Kopf sind.
Geil. Aber das ist so witzig, weil das Klischee, also haben halt auch die ganzen Leute um mich herum, die sagen dann immer, wenn ich vom Rennwochenende komme, dass ich jetzt mal wieder unter normalen Menschen bin. Also wenn ich halt wieder zurückkomme. Weil, naja. Nee, es ist nicht jeder Downhiller, hat einen Knacks weg. Also jeder auf eine andere Art und Weise vielleicht. Und ich sag auch manchmal so, irgendwie manchmal muss man irgendwie auch manchmal den Kopf ausschalten, weil es ist schon irgendwie eine Extremsportart, die man da macht. Und ich da kann ja doch echt was passieren. Man muss da
den Kopf ausschalten, oder?
Ja, aber
naja, nicht immer.
Ich
habe bei mir auch so Grenzpunkte, wo ich dann sage, okay, jetzt mach halt einfach mal und denk nicht zu viel drüber nach. Aber bei mir ist es schon mehr so kalkuliertes Risiko. Also bin ich zumindest der Meinung.
Ist ja auch eigentlich mega athletisch geworden, so was also ich vom Downhill-Sport mitbekommen
habe. Das war auch schon immer athletisch,
früher, oder? Halt echt eher so eine Fun-Sportart, jetzt halt also.
Ja, also ich glaube, das trifft, dass es von so einer Fun-Trendsportart jetzt schon zu einer richtigen, also mit einem bisschen Fahrradfahren gewinnt man halt jetzt nicht mehr in den Weltcup. Man muss schon Athletiktraining machen, man muss seine Intervalle fahren und wir machen auch Sprinttraining und alles. Also ich sitze auch auf dem Hometrainer und ziehe 30-30 Intervalle durch oder sowas, weil es das halt einfach bringt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ohne das halt nicht mehr wirklich geht. Also du hast richtig krass Talent.
Aber wie, also ich meine, man sagt ja über RadrennfahrerInnen irgendwie auch, dass wenn die im 90 einen Berg runterfahren ohne Leitplanke auf diesen Reifen, ist halt auch ziemlich bescheuert auf jeden Fall.
Ja, ich finde das auch total crazy.
Ja genau, aber jetzt wollte ich gerade sagen, ich finde es halt krass mit einem Lenker, wie breit sind eure Lenker?
800 Millimeter maximal.
Also 80 Zentimeter breiten Lenker irgendwie so zwischen zwei Bäumstämmen durchzufahren, der vielleicht 85 ist oder 90, am besten auch über eine Wurzel. Und das sieht halt im auf dem Bildschirm halt einfach so krass aus. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Und wir bremsen ja und wir wissen, wir werden langsamer. Ihr bremst ja und ihr wisst, ihr rutscht. Also dieses Kalkulieren ist ein anderes, oder?
Naja, also ich... Das erste Punkt ist, ich habe Protektoren an. Ich habe einen Fullface-Helm auf, einen Rückenprotektor, Knieschoner an, Vollfingerhandschuhe. Wenn ich hinfalle, dann bin ich erstmal grob geschützt. Ich bin gestern, also am Sonntag, erst wieder ziemlich schlimm gestürzt in Maribor beim Training. Und außer einem bisschen Kratzer am Ellenbogen habe ich halt nichts, weil ich rundherum Protektoren an habe. Wenn ich mit 90 Sachen auf der Straße mit dem Rennrad hinfalle, Halleluja, das möchte ich nicht haben. und dann ist es halt auch, das Material ist ja auch ein ganz anderes. Also die ganzen Reifen, das Fahrwerk, die Bremsen, das ist halt, das funktioniert halt in gewisser Weise ziemlich, ziemlich gut. Und wenn man sich da halt Stück für Stück rantastet und da Vertrauen reinbekommt, dann rutscht man auch nicht nur beim Anbremsen zum Beispiel.
Ja, fahrt aber keinen Carbon, halt, ne? Oder? Keine Carbonrahmen.
Doch. Echt? Ja. Also zum Beispiel Lenker bin ich wieder auf Alu umgestiegen, weil mir das einfach zu riskant ist. Wenn die doch mal irgendwie einen Knacks weg haben, dass dann einfach mal der Lenker wegbricht in der Fahrt. Aber ich fahre Carbon-Laufräder, ich fahre Carbon-Rahmen, Sattelstütze. Ja.
Okay, krass. Und warum fährst du Carbon? Einfach Gewicht dann auch oder Steifigkeit? Ja. Was ist der Grund?
Also ganz ehrlich, mein Sponsor macht gar keine Alurahmen im Downhill. Also es gibt gar keinen Santa Cruz Alurahmen. Aber es ist wirklich ein Punkt Steifigkeit halt auch. Gewicht auf jeden Fall. So ein Carbon ist halt dann doch einfach leichter. Und auch, also was Laufräder angeht, zumindest bei mir halten Carbon-Laufräder einfach auch viel besser. Die sind halt auch deutlich steifer und flexen weniger und damit, das merkst du halt auch mehr an den Händen und das Fahrrad ist halt viel direkter so. Aber ja, ich habe halt noch keine einzige Carbon-Felge kaputt gemacht in den letzten 2 Jahren. Deswegen. Und Alu verdengelst du dann schon öfter mal. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Viele setzen auch auf Alu-Felgen, weil sie das einfach besser fahren können.
Ja, für mich gibt es so dieses eine krasse Video, da bin ich damals in UK auch in einem Team gefahren und da hat Danny Hart gewinnt, glaube ich, die WM. Und ich glaube, das Champery. Ist so...
Ja, wie wieder? Im Regen.
In Champery wahrscheinlich.
Ja, genau.
2011.
Ich glaube, das ist so der berühmteste Clip so aus den letzten Jahren, was Downhill angeht, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie auch die Kommentatoren so abgehen. Und das war halt das ist halt so halt krass. Das war einfach krass. So. Und
aber der Lauf ist wirklich legendär. Also.
Also ist so, ja. Also es war wirklich ein krasser Lauf.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Und
der fährt ohne Reifen irgendwie, ne?
Wie bitte?
Also, springt dem nicht der Reifen von der Felge und er fährt damit weiter? Oder ist das noch ein anderes Video, was ich meine?
Nee, das ist einfach nur im Regen und der bremst eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Oder
kennt
kann
ihr das
gar
denn,
mehr
wo dem Typen dass der Reifen runterspringt und er fährt trotzdem noch den ganzen Run halt auf der Felge runter? Das ist, glaube ich, noch ein bisschen älter, aber, ne?
Ja. Und das Krasseste war auch Aaron Gwynn, ich glaube, es war 2015 in Leogang am Start die Kette gerissen und einen Weltcup gewonnen. Das war auch richtig krass. Ey. Das war mein erster Weltcup, den ich zugeguckt habe. Das war mein erster Weltcup, deswegen habe ich das irgendwie so eingebrannt. Und wir waren nämlich dort gewesen in Leogang und dann reißt ihm die Kette und er gewinnt trotzdem das Rennen. Also das war krass.
Ja. Wie alt warst du dann, als du angefangen hast mit Mountainbike oder mit Downhill?
18, also 2014, das war so das erste Mal, dass ich Berührung hatte mit Mountainbiken, da war ich 18 und so richtig dann angefangen habe ich mit 19 erst, also ich habe 2015 halt noch Sperrwettkämpfe geworfen und dann kam wieder Ellenbogenverletzung und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Downhill-Rennen fahren und dann war das entschieden.
Wie lange hast du dann einfach, du hast ja offensichtlich ein Talent dazu, aber was denkst du, was war das Ausschlaggebendste so? Weil man denkt sich jetzt nicht einfach so, okay, ich fahre jetzt mal hier runter und dann kann man das direkt.
Also ich hatte auf jeden Fall richtig Bock auf die ganze Sache und ich glaube, wenn man auf irgendwas richtig Lust hat, dann ist das schon mal ein guter Punkt. Und wahrscheinlich halt irgendwie in gewisser Weise auch Talent. Und dann halt die Füße einfach, die ich mitgebracht habe, die ganze Oberkörperkraft vom Speerwerfen, die hat mich einfach dazu befähigt, das Rad halt zu beherrschen und mir dadurch auch Sicherheit gegeben. Und dann hat mein Ex-Freund mich damals halt auch einfach gut gepusht und im zweiten Rennen mich über Sprünge gezogen, wo ich heute noch so denke, Alter, dass du das damals schon gesprungen bist. Aber ich habe es halt einfach gemacht. Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht und so, er weiß, was ich kann, dann fahre ich ihm halt hinterher. Und habe es halt einfach gemacht, keine Ahnung.
Ja, und dann fährst du irgendwie dein erstes Rennen mit und gewinnst direkt.
Ja, in der Open-Kategorie, also nicht in der Lizenz, aber in der Hobbyklasse,
Spätestens da Hobby konnte man dann, Downhill rennen. Jedermann Downhill.
Ja, genau, also du kannst diese, zum Beispiel den IXS Cup, den German Cup, gibt es immer eine Hobbyklasse, eine Open-Klasse, die quasi hier auch mitfahren könntet, ohne dass man eine Lizenz braucht. Und dann gibt es immer noch die Lizenzklasse, wo du halt über einen Verein deine Lizenz lösen musst und Profiklasse.
Ich bin bis jetzt nur so Cross-Country-Mountainbikes gefahren. Ich bin noch nie so ein richtiges noch nicht mal ein Fully gefahren.
Oh, okay. Aber ich sag auch immer, setzt euch mal auf so einen Fully oder so einen Downhill-Rad drauf. Das ist halt wie ein Sofa und dann versteht man auch ein bisschen besser, warum gewisse Sachen möglich sind. Weil das Rad halt so viel macht und wegnimmt und schluckt. Also,
Aber ist halt ich habe auch einen Fully ja zu Hause und so die ersten Abfahrten, die ich damit gemacht habe, es ist halt schwer für einen Straßenfahrer oder halt für jemanden, der normal sein Rad fährt ohne Federung, das einfach laufen zu lassen. Weil du bist es halt gewohnt, dass man das Rad irgendwie lupfen muss. Also man muss halt mit dem Rad mit agieren. Das ist halt bei einer Vollfederung halt, muss es nicht ganz so viel machen. Und das ist halt krass, so diesem Rad halt zu vertrauen, einfach machen zu lassen, was du vorhin auch schon meintest. Aber ich finde dieser Punkt, das Umzwitschen und sagen, das Rad kann das, das finde ich halt echt das krass. Und dann sind natürlich, ich finde Mountainbike-Abfahrten so bei Cross-Country-World-Cups zum Teil schon krass. Und dann halt, was ihr da macht, halt nochmal eine andere Stufe. Aber ja, klar, jeder irgendwie in seinem Metier, hat halt da irgendwo eine gewisse Expertise. Aber ich finde es halt trotzdem heftig. Also so Downhill-Rennen, so die ultimative Craziness für mich zumindest. Optisch gesehen,
Ja, aber die Cross-Country-Dudes waren auch schon echt krasses Zeug, wenn man überlegt. Also ich stelle mir mal vor, wie wenig Federweg die haben und wie schlecht die Reifen sind, was halt Grip und so angeht. Und dann überlege ich mir, wie die mit ihren hohen Sätteln dann überall runterschießen. Naja.
Aber mich würde interessieren, hast du schon mal so ein Downhill-Rennen in der Stadt gemacht? Also gibt es ja von, ich glaube, Red Bull veranstaltet ja mega viele von diesen Rennen. Ja. Irgendwie kann irgendwo in Südamerika, also gibt es ja relativ viele, ne? Sowas schon mal gemacht?
Nee, also habe ich noch gar nicht gemacht und habe ich jetzt bisher auch noch nicht vor.
Ja, aber wie wird das irgendwie bei euch anerkannt in der Szene oder ist das eher so ein, ist das nochmal ein separater?
Es ist schon eher so ein Promo-Ding auch, dass man da sich halt, also ja, das sind halt oft eher so werbeträchtige Veranstaltungen oder so und halt extrem viele Zuschauer in der Stadt natürlich und aber das hat für mich nicht so richtig was mit Downhill zu tun, weil Treppen runterballern
schon ein bisschen irre, oder?
Wie bitte?
Das ist schon ein bisschen irre auch, ne?
Also ja, also zum einen ist es super gefährlich, weil so eine Betonwand, die da überall stehen, also da möchte ich nicht davor kleben und irgendwie Treppen runterspringen oder fahren, das macht halt keinen Spaß, also mir nicht, aber ich kann nicht genug darüber urteilen, weil ich noch nie so ein City-Down-Rennen mitgefahren bin, vielleicht ist es ja auch ganz cool. Ich glaube, die Atmosphäre ist halt einfach geil, also wenn dann irgendwann wieder Zuschauer zugelassen sind zu so einem Events, dann macht es das, glaube ich, dann auch vor allem aus.
Ich wurde gefragt, dich zu fragen, wie du es, wie du, jetzt sind wir schon dabei, so das Engagement von Red Bull in deiner Sportart siehst, weil das von außen natürlich riesengroß ist irgendwo. Die machen Events, sponsern Fahrer, ziehen da natürlich auch hoch, aber vielleicht, keine Ahnung, monopolisieren die das auch so ein bisschen.
Ja, also das auf jeden Fall. Ist eine echt schwierige Frage und habe ich mich noch gar nicht so mit da beschäftigt, weil für mich war das immer so normal, dass das halt von Red Bull alles gesponsert wird und natürlich auf Red Bull TV übertragen wird und so weiter. Aber es ist zum Beispiel eben auch super schwierig, selber Content zu kreieren auf einem Weltcup und ja, also es ist, du kannst nicht einfach einen Filmer mitnehmen und sagen, der filmt jetzt sein Weltcup-Wochenende, weil an der Strecke hat halt Red Bull die Rechte. Und dann muss man das halt mit denen klären und Verträge aushandeln und so Sachen. Und genauso läuft es dann auch mit den Übertragungen, wenn du dann halt irgendwie was hochladen möchtest irgendwo, musst du das auch alles voll mit Red Bull abklären. Da haben die auf jeden Fall ein ordentliches Monopol und promoten halt ihre Sportler auch verstärkt oder die sind natürlich dann auch immer eher in den ganzen Forecasts zu sehen und so eine Sachen. Das merkt man auf jeden Fall auch. Auf der anderen Seite ist es halt aber natürlich cool, dass man dadurch halt überhaupt eine Plattform hat für den ganzen Sport hier und dass es überhaupt irgendwo übertragen wird. Ja, für und wieder, würde ich sagen.
Wir haben eben im Vorspann schon mal so ein bisschen so eine kleine Kategorie, die BDR-Bashing heißt. Du kannst ja vielleicht auch mal so.
Da lachst du, da schmunzelst du. Kannst du was Konstruktives dazu beitragen?
Ja, kann ich.
Ja, dann bitte fang an.
Musst du auch Bahnrennen fahren, ja.
Genau.
Das finde ich auch crazy, Bahnrennen. Aber da hätte ich immer Bock drauf, so ein Bahnrennen zu fahren.
Ja, du, jetzt hast du es gesagt, der BDR meldet sich bei dir.
Oh. Nee, punkto BDR. Ich muss tatsächlich sagen, ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie rumhaten oder so, weil ich bin gerade mit dem BDR im Kontakt und ich würde gern den Downhill und die Förderung des Downhills im BDR so ein bisschen vorantreiben. Und tatsächlich, zumindest mit den Leuten, mit denen ich bisher zu tun hatte, sind die da recht positiv gestimmt und würden da auch gerne mehr machen, weil bei uns ist halt so das Ding, also es kommt halt gar nichts vom BDR für uns. Also doch, die Startgebühr für die WM wird gezahlt, aber das ist das Einzige. Und das kann halt nicht sein, dass man sich dann, wenn man für eine WM nominiert ist, um alles selber kümmern muss, inklusive Anreise, Unterkunft, sogar teilweise, wenn man bei einem Weltcup nominiert wird und starten möchte, sich das Nationaljersey selber bezahlen muss und so. Und ja, ich würde auch gerne so ein bisschen in die Richtung, dass mal was in Richtung Nachwuchsförderung vom BDR gemacht wird. Da passiert halt auch halt einfach gar nichts. Und es kommt halt immer viel die Ausrede, ja, wir sind keine olympische Sportart und deswegen ist kein Geld da. Und dann sage ich halt, ja gut, okay. Aber man kann ja trotzdem organisatorisch was auf die Reihe stellen. Und zum Beispiel sind viele Downhiller sich dessen bewusst, dass das einfach ein teurer Sport ist und dass man eben gewisse Finanzen aufbringen muss für gewisse Dinge. Aber wenn man einfach zum Beispiel einen Trainingscamp mal organisieren würde, dass es einfach mal jemand organisiert, 3 Tage Trainingscamp irgendwo, und dann sagt, es kostet Summe X, dann würden das wahrscheinlich einige Downhiller auch bezahlen, weil ob sie nun für sich selber in den Bikepark fahren und das alles zahlen oder das halt im Rahmen zum Beispiel vom BDR, von einem nationalen Trainingscamp halt machen würden. So, aber ja, da sind wir gerade dran, dass das halt irgendwie mal ein bisschen Form annimmt und gefördert wird über den BDR.
Ich meine, das ist halt so ein grundlegendes Problem im BDR, ne? Dass halt Ausrede, weiß nicht, ob man es so nennen sollte oder kann, halt, man ist nicht nur eine nicht-olympische Disziplin, ist ja auch ein Querfeld ein, so zum Beispiel.
Ja, es kommt halt immer eigentlich.
Genau, und ich finde halt, dass da anscheinend irgendwo auf jeden Fall viel läuft oder falsch läuft, weil zum Beispiel euer Sport hat ja eine relativ gute Basis. Ne? Also ich meine, Red Bull TV gucken schon auch viele Leute, glaube ich, also auch weltweit. Und man müsste das halt einfach vermarkten. Ne? Und ich meine, bei einer WM, wenn jetzt in dem Fall du, ich weiß nicht, fahrt ihr mit Nationaltrikots oder fahrt ihr
im schon? Rennlauf und in der Quali müssen wir, ja.
Genau. Und also da ist halt eine Basis da, auch für einen Sponsor Werbung zu machen. Und ich glaube, man guckt da zu sehr, ich weiß natürlich nicht, aber es ist meine Außenwahrnehmung, man guckt zu sehr nur auf die olympischen Disziplinen und gar nicht so über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele geile Sportarten, die man irgendwie auch promoten sollte. Und ich finde es auch schade, dass man immer dieses Argument kommt, dass es nicht olympisch ist und daher kann man keinen Support geben. Es ist halt irgendwie nicht richtig, weil Radsport ist halt mehr als einfach nur Straße oder Bahn in dem Fall oder Mountainbike.
Richtig, ja. Nee, bin ich genau bei dir. Das ist der Punkt.
Wir haben das ja auch schon mal so ein bisschen aufgelöst. Wir haben schon mal so eine BDR-Komplettfolge mit Vizepräsident gemacht. Und der Grund war ja dann da irgendwie, dass das alles die Förderung übers Innenministerium kommt und die zahlen nur nach Medaillen.
Und ja, das mag ja
wenn
sein.
Wenn was aber nicht olympisch ist, dann wird es halt schwierig, ne?
Gibt ja, man kann ja ist noch
falsch, klar.
Ja, man kann ja auch noch andere Gelder generieren, außer so Fördergelder, ne? Ja. Aber wo wir gerade bei Geld sind, wie viel kostet denn so eine Saison?
Viel.
Wenn ich jetzt sagen würde, okay, aber ich habe jetzt mal Bock, ein Jahr Downhill-Rennen zu fahren. Weil ich habe ein Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, das ist die Königsklasse des Radsports.
Oh, das möchte ich, eigentlich muss es, nein, passt auf, das muss eigentlich mal richtig gestellt werden, weil ich habe zu der guten Dame
im
Interview gesagt, dass es die Formel 1 des Radsports ist und das ist schon nochmal ein Unterschied, weil ich habe das deswegen gesagt, weil in der Formel, also bei uns kommt es halt schon extrem, klar, im Rennradsport auch, aber ich habe das so gemeint, dass man halt so viel rumtüftelt an dem Rad und es versucht, aufs Perfekte zu machen und dies und das. Und was eben auch viel wieder dann in die allgemeinen Bikes für den Otto Normalverbraucher eben einfließt. Und hab das, und ich wollte mich gar nicht damit irgendwie über andere, also mich den Downhill besser stellen irgendwie als den Rennradsport oder irgendwie
Spiegel
sowas.
Mal wieder.
Und,
alles
ja, und dass da eine Königsdisziplin draus gemacht wurde aus Formel 1, das war dann so ein bisschen doppelt unglücklich. Und das war, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Also das sollte auf jeden Fall nicht irgendwie gegen andere Radsportdisziplinen haten oder so.
Ja, aber ja, trotzdem, wie verdienst du dein Geld? Du hast ein eigenes UCI-Team, was kostet so eine Saison und wie ist überhaupt der Sport so im Profibereich strukturiert? Also.
Ja, also es ist halt sehr viel, also komplett eigens organisiert bei uns jetzt und es läuft halt alles über irgendwie private Sponsoren, die du dir halt, oder Sponsoren aus der Bike-Branche, davon lebe ich. Ich bekomme halt von vielen meiner Sponsoren halt Festgehälter beziehungsweise auch Bonusgehälter für bestimmte Platzierungen. Und mit denen kann ich jetzt halt das Team und die ganzen Reisen und Unterkünfte und Co., alles, was dazugehört, eben finanzieren. Was die Kosten angeht, das ist halt von bis, ne? Also ich kann das ganz low budget fahren, dass ich sage, ich reise mit meinem Wohnmobil, Camper oder so an und penne im Auto. Und dann habe ich halt die Stadtgebühr, hab die Spritkosten und das war's halt. Dann ist es natürlich nicht so teuer, aber ich habe jetzt mittlerweile halt meinen Mechaniker, der bezahlt werden muss, meinen Manager, der mitkommt, den ich auch entlohne, dann immer noch eine dritte Person, die irgendwie mithilft und aufbaut. Ich habe einen Pit, ich habe das Auto jetzt gekauft halt aufs Team, nehme jedes Mal eine Unterkunft für halt 4 bis 5 Leute, Ferienwohnung. Ja, da kommst du dann also locker auf 5-stellige Beträge über die Saison halt hinweg, die ja bezahlt werden müssen. Und für große Teams jetzt irgendwie, wenn du halt richtig große Rennteams hast, die sind da also locker im 6-stelligen Bereich, weil die haben einfach viel mehr Leute noch drumherum. Die haben Test-Events noch viel mehr, da geht auch richtig viel Material drauf.
Und ist bei euch ein krasser Unterschied zwischen Frauen und Männern? Also auch was den Aufwand angeht. Also ist jetzt der Frauenbereich auch, was gerade schon meintest, dass irgendwie so viel getestet wird, viel mehr Material reingebuttert, oder gibt es da irgendwie schon noch so ein Ungleichgewicht?
Also im Verhältnis gesehen ist es, glaube ich, gleich. Es fahren halt einfach viel weniger Mädels Downhill. Aber die Mädels, die an der Spitze fahren, die fahren ständig irgendwelche Prototypen, sind auf Testcamps und probieren neue, weiß ich nicht was, Sachen aus oder so. Also von einer, ja, eine Marine Kabiru, die letztes Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hat, wenn ich ihr auf Instagram folge, die ist irgendwie gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwo testen und probiert irgendwas für Scott aus. Also das machen die Mädels schon genauso wie die Jungs, aber natürlich sind es halt deutlich mehr Jungs, die fahren, und dadurch kommt auch viel mehr von denen. Und es ist halt auch nochmal ein anderer Grenzbereich, in den sich die Jungs bewegen als wir, muss man halt auch dazu sagen.
Wie viel Material brauchst du denn so? Du meinst eben, so, du hast noch nie ein Carbonlaufrad geschrottet. Ich hätte jetzt gedacht, da bei euch fliegt mal öfter was auseinander.
Aber Rahmen habe ich schon kaputt gemacht, weil ich hingefallen bin. nee, doch, es geht tatsächlich echt viel eigentlich kaputt. Und toi, 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 ich habe halt ziemlich gute Laufräder. Irgendwie, die halten halt bei mir, ne? das ist halt ganz geil. Aber jetzt zum Beispiel am Wochenende hingefallen, Lenker kaputt, Bremsen zerkratzt, Kurbel musste ziemlich, oder wechsle ich gern nochmal häufiger. Und halt hast du halt auch viel Verschleißteile. Also an so einem Rennwochenende gehen schon Einsatzreifen drauf. Ja, Bremsbeläge, weiß ich nicht. Griffe gehen auch gerne kaputt, wenn man einfach hinfällt. Und auch so Helme. Mein Helm ist jetzt schon wieder kaputt, weil ich halt drauf gefallen. Zumindest ich möchte ihn einfach nicht nochmal aufsetzen. Mhm. Weil muss halt nicht sein nach so einem heftigen Sturz. Ja. Ja.
Aber hast du dann auch so selbst so Art Testcamps, oder machst du das alles bei dir in Jena irgendwie an einem Hausberg und testest dann dein Material durch?
Ja, das ist schwierig, weil die Strecken einfach nicht das hergeben, was eine Weltcup-Strecke hat. Und deswegen, wir waren in Italien jetzt gewesen im März und haben dort ein bisschen selber Testcamp gemacht und Dinge ausprobiert. Und jetzt gerade das Wochenende nochmal in Maribor gewesen, wobei es da vor allem ums Fahren einfach ging und wieder mal auf einer richtigen Strecke fahren und so. Ich teste verhältnismäßig wenig einfach, weil mir da dann auch so ein bisschen der Support halt fehlt. Da bräuchte man schon irgendwie ein größeres Team noch hinter sich und Leute, die da einfach noch mehr Ahnung haben, beziehungsweise von Santa Cruz, also die erwarten jetzt von mir kein Feedback, wie man den Rahmen besser machen müsste oder irgendwie sowas. Und von daher bin ich da auch ganz zufrieden, weil das ist auch gar nicht so einfach, das ganze Testen, und das kann auch echt, also auch echt anstrengend halt.
Aber schreibst du dann, also du Alter, jetzt kriege ich das Wort nicht hin. Du schreibst quasi einfach alles auf. Also Dämpfereinstellung, mit wie viel Bar für jede Strecke und all solche Dinge. Oder, okay, da ist das.
Ich habe ein gutes Buch hier, genau. Und genau, ich vor allem viel halt Fahrwerkssetups, also wie habe ich den Dämpfer eingestellt und die Gabel eingestellt, genau, was waren für Bedingungen gewesen, wie warm war es, wie habe ich mich gefühlt an dem Tag, was war irgendwie sonst noch gewesen, das schreibt man dann schon mal alles grob auf pro Strecke. Ich habe dann immer so ein Buch, wo ich einfach alles reinschreibe, auch oft, wenn ich Zeitläufe mache, dann kommt immer die Zeit hin, was habe ich geändert, wie hat sich's angefühlt. Und dann alles untereinander, dann wird das nochmal zusammenfassend ausgewertet, aufgeschrieben, und dann habe ich immer nochmal so ein kleines Buch, wo ich dann, wenn ich das finale Setup für die Strecke habe, es abschreibe, aufschreibe und dann weiß, okay, letztes Jahr zu meinem Weltcupsieg bin ich das und das Setup gefahren auf der Strecke und es waren die und die Bedingungen, zack. Und dann kann ich das halt eventuell wieder drauf machen, wenn ich wieder auf die Strecke komme, wenn es halt, ja, ähnliche Bedingungen sind. Ja.
Aber hast du irgendwie das Bestreben auch selber, in ein größeres Team reinzurutschen, oder willst du einfach weiter ein eigenes Ding machen?
Das ist voll schwierig. weil die Frage steht auf jeden Fall jetzt dieses Jahr im Raum. Und ich möchte mich nach der Saison eigentlich entscheiden, ob ich jetzt mein Team weitermache und das auch wirklich ausbaue und weiter aufziehe, oder ob ich halt doch irgendwie ein Team wechsle. Und das hängt halt davon ab, was ich für Angebote bekomme von irgendwelchen großen Teams. Und ich bin auch durchaus nicht abgeneigt, weil einem wird halt auch einfach viel Arbeit genommen in so einem Team. Man muss sich um deutlich weniger kümmern und bekommt auch nochmal mehr Support. Aber man muss sich eben auch unterordnen. Und ja, also man muss dann eben auch zu einem Testcamp fahren und das machen. Und man muss dann eben auch gewisse, ja, Ergebnisse oft abliefern oder so eine Sachen. Und man ist halt nicht mehr ganz so frei, kann halt nicht mehr irgendwie, also nicht immer seine eigene Mechaniker mitnehmen oder die Leute, die einem gut tun, dann mitnehmen irgendwie, das ist nicht immer möglich. Ja, schwierige Entscheidung, wird irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten fallen, und dann sehen wir weiter.
Eine Sache, die ich mich gefragt habe, Style beim Downhill-Fahren. Beim Radsport.
Ich bin nicht so der Styler, leider.
Okay. Gibt es irgendwelche No-Gos? Ja. Irgendwas, was kaufe, wenn ich mir jetzt ein Downhill-Rad kaufe als komplett Noob, so, was kaufe ich mir noch so für Equipment? Wie
darf man einen Teil davon? Deine Hose sollte lang genug sein, dass sie über die Knieschoner reicht. Weil das Schlimmste ist, wenn du fährst, wenn eine Lücke zwischen Knieschoner und Hose ist. Das habe ich gelernt. Okay. War bei mir früher auch so. Okay. Aber ich trage einfach lange Hosen zurzeit, von daher ist das dann immer easy. Okay.
Aber gibt es von UCI, ist ja auch euer Weltverband, gibt es da irgendwelche Regeln? Kein, bei uns ist ja so, die Socken dürfen nur so und so hoch sein, weißt du, weil sonst ist es zu aerodynamisch. Dürft ihr Einteiler fahren, rein theoretisch?
Ich glaube, wir dürfen keine Skinsuits fahren. Also es muss irgendwie 2 Zentimeter, also 2 Finger müssen, glaube ich, unter das Trikot passen. Und wir dürfen nicht, also ich glaube, das mit dem Visier steht gar nicht bei der UCI drin, aber man hat sich dann darauf geeinigt, weil es echt beschissen aussieht, wenn man ohne Visier fährt, dass wir uns einfach darauf einigen, dass alle mit Visier fahren und gut ist. weil das auch mal angefangen wurde, halt ohne Visier zu fahren, aber genau, ich glaube, das ist aber nicht vorgeschrieben. Von der UCI gibt es dann tatsächlich, so was das Fahrrad angeht, auch gar nicht so viele Regelungen. Ich glaube, es war bis vor 2 Jahren noch die Regel, dass man halt gleiche Laufradgröße vorne, hinten haben muss. Und das haben sie jetzt aufgehoben, weshalb ganz viele jetzt so einen Mallet fahren. Also 29 Zoll vorne, 27 5 hinten.
Warum?
Weil das hinter, also 29 Zoll Überlauf, Überrollverhalten, das rollt halt einfach besser. Ja. Das Problem ist aber, dass das Hinterrad halt oft im Weg ist. Oder vor allem, wenn man halt tief im Rad steht, wenn es steil wird, kommt es halt gerne an den Hintern und dann kann man sich halt nicht so gut drauf bewegen. Und in Kurven ist es halt schwerer, einen Full 29 rumzudrücken, als wenn du einen Mallet hast mit 27,5 hinten, weshalb es halt sehr viele fahren, vor allem Fahrer mit kleinen Körpergrößen. Ich tatsächlich habe es für mich getestet und fühle mich irgendwie auf Full 29 wohler. Also ich fahre einen 29 Zoll vorne hinten. Weiß nicht, ich bin halt letztes Jahr auch schon die ganze Saison gefahren und es hat sich einfach besser angefühlt. Und deswegen bleibe ich auch dieses Jahr dabei. Ich habe kein Problem mit dem großen Hinterrad und ich weiß, dass ich es halt ein bisschen mehr drücken muss in den Kurven und dann geht das schon.
Und das Ding heißt Mallet.
Gibt geile Wörter. Mallet. Habe ich schon. Geil,
ne? Oder
ich
MX, wegen Mixed.
Mega geil, Mann.
Chicken Line fand ich auch geil.
Ja. Chicken Line, ja, das ist, wenn du im Sprung drumherum fährst.
Und dann spielt Aerodynamik eine Rolle bei euch. Also denkt ihr darüber nach.
Auf jeden Fall.
Also Rachel, fährst du so enge Klamotten, wie es geht, oder?
Ja, schon. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel mir extra, also eigentlich wollte mir O'Neill, mein Klamottensponsor für die WM, eigene Jerseys machen, die ordentlich passen, weil die von BDR passen halt nicht.
Hast du von BDR einfach ein T-Shirt bekommen?
Wir bekommen Trikots von BDR, aber das
Trikots
sind so.
Gibt's schon.
Guck mal, da hinten hängt eins. Das ist das deutsche Meisterschaftstrikot. und die sind so ähnlich für die für die WM, aber die sind halt extrem dünn und bauchfrei und auf jeden Fall werden neue gemacht für die WM dieses Jahr, weil ich mich beschwert habe letztes Jahr. Genau, ich bin gespannt, was dann kommt. Auf jeden Fall, ja, ist Aerodynamik übelst, also auf jeden Fall ein Punkt, Rachel Edderton, eine der Top-Fahrerinnen, die ist 2019 in Leogang ohne GoPro gefahren, weil die GoPro immer auf dem Helm oben drauf und es ist natürlich mega Werbung, wenn du gewinnst, dann hast du den Lauf halt auf GoPro, ne? Aber sie hat es nicht gemacht, weil in Leogang hat man einen ziemlich langen Motorway von bestimmt 30, 40 Sekunden und da ist halt Aerodynamik extrem wichtig. Und dann hat sie die GoPro weggelassen, damit sie aerodynamischer ist.
Okay.
Ist leider gestürzt und hat nicht gewonnen. Und da hat sie sich dann geärgert. Aber ja, das ist schon
da fällt mir zu dem Thema fällt mir auch was total Dummes ein, was jetzt hier wahrscheinlich auch gar nicht reingehört. Aber wisst ihr noch diese Mountainbike-Fahrer so aus den 90ern oder was, die so einen Gletscher runtergefahren sind mit so einer Voll-Aero-Ausrüstung?
Oh, ja.
Irgendwie 200 oder so gefahren dann.
Nee, es gibt Mountainbike-Rennen, da starten die oben auch auf dem Gletscher oder nicht auf dem Gletscher.
Ja, das ist doch auch so ein Downhill-Event.
Und fahren mit ein paar hundert Leuten, fahren die gleichzeitig runter. Und das ist ja komplett bescheuert, weil die ersten paar kommen durch und dahinter stürzen einfach alle.
Du musst eigentlich in der ersten Startreihe stehen, sonst hast du verloren.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, ist mir ein bisschen zu gefährlich. Also wirklich jetzt, weil... aber der Punkt ist, wenn ich alleine auf einer Downhill-Strecke hinfalle, dann bin ich schuld. Und nicht die anderen. Aber wenn ich mit 100 Leuten da am Start stehe.
Das verstehe ich schon. Das ist halt nur für mich sieht das, was du machst, halt am gefährlichsten aus und alles andere durch die Stadt durchspringen oder halt so einen Berg runterfahren mit ganz vielen anderen Bekloppten. Sieht halt für mich nicht ganz so gefährlich aus, aber gut, so Perspektiven, ne?
kalkuliertes Risiko, sage ich dann immer. Ja. Auf dem Berg weiß ich meistens, was ich mache, aber wenn da mir einer vor meinem Fahrrad rumfährt und hinfällt und ich da drauf falle, dann kann ich ja nichts dafür. Ich bin einmal ein Vorkrossrennen gefahren, so ein Spaß-Vorkrossrennen. Und natürlich habe ich mir voll die Schulter geprellt, weil mir, naja, wir konnten halt beide nicht nachgeben in der Kurve und ich lag dann halt. Das war uncool. Und dann habe ich gesagt, ich mache sowas nicht mehr.
Jo, mein Downhill-Kontaktkumpel meinte noch, ich kann dich mal nach lustigen Personen noch aus der Downhill-Szene fragen, die du mittlerweile bestimmt kennst. Es gäbe irgendwie so einen Fox-Mechaniker, Jordi oder so heißt der. Zu dem gäbe es immer was Witziges zu erzählen. Hast du den schon kennengelernt?
Jordi, na klar.
Der stellt immer allen die Räder ein oder so, ne?
Ja, ja, mir auch. Ja. Wenn ich Probleme habe, gehe ich zu Jordi und dann sage ich, Jordi, hilf mir, Hilfe. Und tatsächlich ist der gar nicht so eine Witzperson, sondern der hat ziemlich viel Ahnung und das, was der macht, ist meistens gut und hilft einem viel weiter. Ja, Jordi ist aber auch gern betrunken, liebt Einwohner.
Das war der nächste. Der stellt sich abends immer dann auch ganz gerne mal einen rein.
Ja, ja. Hat also in Maribor nach meinem Weltcup-Sieg haben wir auch zusammen getrunken. Mit Sander Cruz und Fox war halt mit da, Jordi war mit da. Da, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, der Typ ist ganz witzig, ja.
Ja, das ist ja auch ein bisschen so ein Klischee, ne? Das ist, ich meine, so für uns Straßenradsportler, wenn ich an Downhill denke, dann ist das halt auch so ein bisschen mehr Partyszene. Irgendwie, das ist halt beim Radrennen dann, beim Straßenradrennen auf jeden Fall nicht der Fall. Das sind die
ändert sich halt auch komplett.
Was ich halt sagen muss, ich finde halt diesen auch wie er nur von außen gesehen, dieser Vibe, den es irgendwie bei Mountainbike gibt, also Cross Country und jetzt bei euch, ist halt schon noch ein Ticken cooler und alles professionell, aber relaxed professionell, also so mit ein bisschen mehr Spaßfaktor im Allgemeinen, wobei der Straßenradsport schon noch ein Ticken cleaner ist, oder nicht nur ein Ticken, sondern einiges cleaner. Da gibt es auch Spaß, aber es ist nicht so...
Nee, es ist straighter, ja.
Ja, genau, und das ja. Finde ich dann irgendwie so bei eurem, in eurem Bereich einfach nochmal cooler.
Ja, es ist auch irgendwie untereinander alles sehr entspannt und man ist gar nicht, man ist schon auf jeden Fall Konkurrenz, vor allem am Renntag, aber jetzt irgendwie so untereinander, wenn man mal irgendwo trainieren ist und dann ist jemand da von den Mädels, dann fährst du mit der halt ein paar Runden zusammen und hast Spaß und das ist alles deutlich lockerer, auch deutlich lockerer, als ich es aus dem Speerwerfen kenne noch, aus der Leichtathletik und so. Ja. Wobei die ganze Szene auch, es wird alles professioneller, also die ganzen, ich sag mal so, die New School, also die ganzen Newcomer, die jetzt kommen, also da betrinkt sich keiner mehr irgendwie am Rennwochenende. Also einen Luc Bruni siehst du nie auf einer Party. Irgendwie. Also halt klar, wenn man mal gewinnt, auf jeden Fall, ne, da betrinke ich mich auch mal, aber das ist bei mir halt nicht nach jedem Weltcup der Fall. Und auch so ist Alkohol eigentlich bei mir No-Go. Ja. Halt nur zu besonderen Anlässen.
Ist halt auch eine Sportart da mit extrem viel koordinativer
Komponente, ja. Ne?
Ja. So, haben die eigentlich, was mich hier noch irgendwie interessiert, hast du irgendwie, weißt du, was deine Sehstärke ist?
Ich brauche auf jeden Fall keine Brille.
Weil das ist ja bei Sportarten, wo hohe Geschwindigkeiten gefahren werden oder so, ist ja oft so, dass die extrem gut sehen. Deswegen habe ich jetzt mal gefragt, kann sein, dass das zufällig mal gemessen wurde.
Ich glaube, da ist auch, also das visuelle System im Generellen und was vor allem die Verarbeitung von Reizen angeht, das ist halt extrem wichtig, dass wir schnell Reize verarbeiten können, die kommen, dass wir aber auch eine gute Nackenmuskulatur haben, um den Kopf stabil zu halten, beziehungsweise auch einen guten okularen Reflex eben haben, um den Horizont zu stabilisieren. Und gleichzeitig aber auch irgendwie halt vorausschauendes Sehen, Fahren, peripheres Sehen auch, dass man einfach alles im Blickfeld auch links und rechts hat, wenn irgendwo eine Wurzel oder so ist, wo man halt hin will. Also das Visuelle ist extrem wichtig. Trainiere ich tatsächlich auch selbst so ein bisschen mit.
Wie trainierst du das?
Ja, das ist, ganz einfaches Beispiel. Einen Punkt an die Wand geklebt, Seilspringen machen und diesen Punkt fixieren, so dass der halt nicht verschwimmt. Oder man klebt sich sogar Text an die Wand und versucht den zu lesen, während man Seilspringt. Weil dann hat man diese Auf- und Abbewegungen, genau das gleiche, was wir halt auch beim Downen haben, wenn Schläge kommen. Und versucht dann halt den Horizont oder den Punkt, die Schrift oder ähnliches zu stabilisieren und ein klares Bild zu bekommen. Weil der Punkt ist, wenn ich halt keine klaren und deutlichen Bilder an mein Hirn weiterleite, dann denkt das halt Gefahr. Und dann macht es Sachen, die es nicht machen sollte. Und das ist halt schlecht.
Aber hast du eigentlich einen Trainer oder Trainerin?
Nicht direkt. Ich habe also mein Manager, mit dem ich das Team auch organisiere, der kommt aus dem Triathlon und hat daher, also mit dem habe ich dann damals angefangen, mein Training zu planen, weil er halt Ahnung von Ausdauertraining hatte. Ich hatte Ahnung vom Krafttraining, aus dem Schwerwerfen halt. Und so haben wir das dann zusammengefügt. Und dann habe ich mal eine Zeit lang mit einem Fahrtechniktrainer zusammengearbeitet. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel mal eine Stunde Neuroathletiktraining genommen, wo ich eben genau so eine Sachen wie dieses visuelle Sehen eben trainiert habe und mir Übungen geholt habe. Ja, und so sammle ich mir halt immer von verschiedenen Leuten so ein bisschen was zusammen, strukturiere es am Ende aber doch alles selber, beziehungsweise in Kooperation mit meinem Manager zusammen. Genau.
Aber hast du denn so eine richtige Struktur im Training oder hast du auch nicht so Sachen, die du so abticken musst, also okay, das muss ich erledigen und ist erstmal egal, welche Reihenfolge das ist?
Nee, also Reihenfolge ist schon wichtig. Ich habe schon einen strukturierten Trainingsplan. Ich weiß die Woche, okay, ich habe die und die Kerneinheiten, die ich machen muss. Ich muss halt zweimal ins Fitnessstudio, ich muss einmal Intervalle fahren auf jeden Fall und ich muss einmal ein Sprinttraining machen oder so. Und dann bastle ich mir die zurecht. Ich weiß halt, was auf welcher Einheit wie funktioniert für mich. Und dann kommen halt viele, ich nenne es immer Spaßeinheiten rundherum noch dazu. Halt mal irgendwie ein bisschen Enduro fahren gehen am Nachmittag mit Freunden auch oder auch mal früh joggen gehen oder schwimmen gehen im Winter, wenn der eine Schwimmhalle offen hätte. Ja. Aber so eine Sache dann halt. Ja.
Machst du auch Leistungsdiagnostiken?
Da bin ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, nachlässig. Oder hab das jetzt noch nicht so, also ich habe noch keine richtige, ich will unbedingt mal eine Laktatdiagnostik und so machen, aber das ist halt auch immer alles schwierig, da irgendwo ranzukommen, beziehungsweise war es einfach auch immer zu kostenspielig in der letzten Zeit und ich habe es mir jetzt für nächsten Winter vorgenommen, eine ordentliche Leistungsdiagnostik zu machen. Ich bin immer mal einen FTP-Test gefahren, um einfach mal eine Orientierung dazu haben, für meine Wattwerte dann auch fürs Training, wobei der FTP an sich für mich...
Ja, beruhig dich mal, beruhig dich.
Was? Wobei ich, wie gesagt, der FTP ist ja gar nicht so entscheidend für uns fürs Downfahren. Aber man hat dann, also, ja, ich mache eine Leistungsdiagnostik auch im täglichen Training, wenn ich halt beim Maximalkrafttraining sehe, dass sich irgendwie was verbessert oder nicht, kriegst du das halt auch mit oder eben die Werte im Intervall besser werden. Ja, also ich trainiere schon mit Wattwerten zum Beispiel auch, ja.
Wo? Jetzt darfst du fragen, Paul.
Wie ist dein FTP? Und dann hast du auch eine Wattkurbel dann im Rennen dran?
Ich habe keine Wattkurbel im Rennen dran, weil im Downhill wir treten halt eh kaum. Also deswegen ist es halt so in Anführungsstrichen sinnlos. Deswegen mache ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, viele nicht Fahrradintervalle. Ich fahre ganz oft auf dem Pumptrack auch Intervalle oder mache eben an meinem Skiergometer hier hinten Intervalle, weil das, finde ich, dem Downhill noch ähnlicher kommt als das reine Treten. Mein FTP war letztens bei 265.
Wo?
Und ich wiege 68 Kilo. 67.
Aber ist jetzt nicht, also dafür, dass du halt keine Ausdauersportlerin bist, ist das in Ordnung? Also.
Ja, ist nicht so weit von mir entfernt.
Vielleicht sollst du auch mal mit Downhill anfangen, Bas.
Ja, nee, glaube ich nicht.
Ich habe eigentlich...
Bei mir ist dann die Sehstärke wahrscheinlich schon zu alt.
Meinst du? Man ist nie zu alt, um irgendwas anzufangen.
Ja doch, Basti schon.
Aber so Peak Power, so im Antritt müsste eigentlich ganz gut sein, ne, wenn ihr da aus dem Startblock rausfahrt.
Ja, da bin ich so im Vergleich zu den anderen Mädels gar nicht so gut. Also ich habe mal so 1250 Watt auf die Pedale gebracht, also auch auf meinem Wattmesser halt. Aber da haben also andere Mädels teilweise, also eine Rachel hat gesagt, sie hat 3600 Watt. Und da habe ich halt, aber du weißt doch immer nicht, mit was für einem Wattmesser die das wo gemessen hat. Also da bin ich sowieso immer skeptisch und am Ende ist es mir dann auch völlig egal, weil am Ende zählt die Zeit. Und es ist schon wichtig, dass wir kraftvoll da oben aus dem Gate treten, aber ich finde, dass es so viel mehr andere Faktoren gibt, die dann den Rennsieg entscheiden, als irgendwie meine maximale Trittpower, weshalb ich eben ziemlich viel auf Fahrtechnik trainiere und so eine Sachen, weil ich der Meinung bin, dass das vor allem bei uns Mädels halt entscheidender ist. Und Oberkörperkraft. Ich muss den Lenker halt auch bis unten halten können.
Ja, also bei 1600 wäre ich jetzt auch skeptisch tatsächlich. Aber, ja,
aber
ist auch egal. Wo siehst du, richtig, vielleicht hast du die Frage jetzt auch gerade schon so ein bisschen beantwortet, wo hast du denn am meisten Potenzial deiner Meinung nach? Wo, ich meine, du siehst dich ja wahrscheinlich jetzt selbst schon in der Weltspitze, bist da angekommen und wahrscheinlich ist das Goal für die Zukunft, da auch noch öfters mal einen Weltcup-Sieg abzuliefern. Wo arbeitest du am meisten? In welchem Bereich?
Ja, ich glaube, die Athletik stimmt bei mir schon einigermaßen. Zumindest fühle ich mich eigentlich immer fit auf dem Rad und auch im letzten Teil der Strecke noch fähig, um ordentlich zu pushen und Gas zu geben und zu sprinten und so Sachen. Was ich am meisten bei mir zu verbessern sehe, ist wirklich, glaube ich, so die Position auf dem Rad, vor allem noch so in Kurven. Kurventechnik, da lässt man, glaube ich, auch tendenziell am meisten Zeit liegen. Und ja, bin ich dran, Fahrrad in die Kurve reinkippen. Ich kippe mich nämlich immer rein und nicht das Fahrrad und dann verliert es den Grip. Und Sprünge ist immer noch so ein Thema, was aber einfach nur so ein Kopfding ist, dass ich mich halt irgendwie, ich brauche mal relativ lange, bis ich mich überwinde, irgendwas zu springen, irgendwas Großes. Und dann ist es halt super easy, aber das kostet einfach ziemlich viel Zeit im Training. Und wir waren jetzt halt zum Beispiel vergangenes Wochenende in Maribor und da ist eine echt große Jumpline und dann habe ich mich wirklich ziemlich überwinden müssen. Aber ich bin am Ende des Tages halt alles gesprungen und bin es dann halt auch viel gesprungen. Und jetzt habe ich wieder eine schöne Routine einfach drin. Aber das fehlt immer mega nach dem Winter, weil man halt einfach keine großen Sprünge hier hat. Und dann kommt man aufs erste Rennen und scheißt sich dann ein, obwohl Springen an sich echt easy ist. Also es ist viel schlimmer, einen Wurzelteppich zu fahren oder einen Steinfeld als irgendwie einen Kurven. Ja. Also die Sprünge vor allem im Weltcup sind meistens so gut geshaped, da kann man nichts falsch machen, wenn man die richtige Geschwindigkeit hat.
Okay.
Geschwindigkeit gibt Sicherheit.
Genau.
Ist auch wirklich so, ja.
Wie gut bist denn du auf der Straße, wenn du jetzt hier ein bisschen unterwegs bist mit deinem Rennrad-Gravel-Bike? Denkst du da, also fährst du dann immer alleine oder fährst du dann manchmal mit anderen Leuten?
Ja, ich bin noch nie richtig mit einer Gruppe irgendwie gefahren. Weil sich das so richtige Rennradfahren, so auch dann letztes Jahr erst, ich bin immer sonst nur Recovery-Runden gefahren irgendwie und dann letztes Jahr das erste Mal auch so richtig längere Touren und auch mal draufgetreten und auch mal irgendwie eine 100 ein bisschen auf Zug gefahren so. Und dann meistens mit meinem Manager zusammen halt, weil ja, der kommt halt aus dem Straßensport. Dann hat er mich immer ein bisschen gepusht und gezogen, aber ansonsten, deswegen sage ich halt, ich habe leider gar nicht so viel Berührungen zu irgendwelchen Rennradfahrern. Ich würde super gern irgendwie mal einen Straßenrennen eigentlich mitfahren, aber sie überschneidet sich dann irgendwie halt immer mit den Downhill-Rennen auch. Dann hatten wir letztes Jahr mal auf dem Dings den Querfeld einrennen mitzufahren und dann habe ich aber gesagt, ich trage mein Fahrrad nicht, so weit kommt es nicht. Also entweder fahre ich Mountainbike und fahre alles oder ich fahre auf der Straße und trete halt rein.
Sehr gute Einstellung.
Aber ich fahre auf jeden Fall irgendwann mal noch ein Straßenrennen mit, das steht auf der Agenda.
Was wir früher schon mal, ich habe so die Bekanntschaft zu dieser Downhill-Clique, die ich da habe, hat sich mal so vor 10 Jahren ungefähr ergeben. Und die Jungs, mein Kumpel Josh, die haben dann auch so ein kleines Downhill-Rennen bei uns in der Gegend im Spessart in Frammersbach ausgerichtet. War jetzt kein großes Ding, aber war auf jeden Fall ein Rennen, wo auch relativ viele teilgenommen haben. Und was wir uns damals schon überlegt haben, das ist auch so ein Mini-Skigebiet. Und da gibt es natürlich auch eine Straße von unten hoch. So, du kannst da mit dem Lift hochfahren, du kannst aber auch die Straße fahren. Und dann einfach im Rahmen so eines kleinen Rennens so ein Mixed-Rennen zu veranstalten, Rennrad hoch, Downhill runter, so ein Zweier-Team. Das fände ich geil.
Aber man darf umsteigen aufs Bike oder muss man mit dem Rennrad dann?
Ein anderer fährt runter als hoch. Also ein Rennradfahrer fährt hoch, oben wird abgeklatscht und dann runter oder andersrum. Und daraus die Wertung gemacht.
Das hört sich aber echt cool an. Bei uns gab es hier in Jena mal eine Zeit lang, das hieß Bike and Bike und das war mit Motor, also einer ist Enduro gefahren, Enduro Motorrad und der andere halt Fahrrad und halt dann immer Runde und dann abgeklatscht. Aber ich weiß nicht, wie lang das war und so. Aber das geht ja in die ähnliche Richtung, nur dass man halt, ja.
Das lässt aber auch, ne?
Ja, ich habe jetzt letztes Jahr durch Corona dann angefangen, Motocross zu fahren. Und jetzt habe ich auch ein eigenes Motocross-Motorrad und es ist ziemlich geil. Aber das ist richtig gefährlich.
Ja, jetzt endlich mal was Gefährliches.
Ich habe echt Respekt immer, wenn ich da fahre vor dem Motorrad und allem. Aber es wird auch Stück für Stück besser und man gewöhnt sich dann. Und ich bin auch schon ein paar Mal jetzt hingefallen und es ist nichts passiert, dann wird man da auch sicherer.
Wie gehört Stürzen eigentlich so schon dazu auch bei euch, ne?
Leider, ja.
Wie oft passiert das so? Also das ist, jedes Wochenende oder?
Ja, nee, also wenn es gut läuft, falle ich gar nicht hin an einem Rennwochenende. Das gibt dann auch gut Sicherheit für einen Renntag. Und wenn es normal läuft, dann sind es halt kleine Stürze, mal so ein, zwei, dass du mal in einem Schräghang irgendwie wegrutschst und gut ist. Oder, weiß ich nicht, dich mal irgendwie ein bisschen verbremst und ja. Schlimm wird es halt immer oder meistens, wenn du über den Lenker gehst irgendwie. Und das ist mir jetzt letzten Sonntag halt passiert beim Training. Im Steinfeld halt einfach über den Lenker gegangen. Da kommt halt Fallhöhe dazu, da kommen Steine dazu und dann bin ich auch noch auf den Kopf gefallen. Der tut doch jetzt noch ein bisschen weh. Und das ist dann schon irgendwie das war jetzt wieder eine der heftigeren Stürze und ich hatte jetzt seit dem letzten Rennen quasi eigentlich keinen heftigen Sturz mehr über den ganzen Winter. Und das soll auch eigentlich möglichst am liebsten für das nächste halbe Jahr so bleiben, aber ja, es passiert halt schon immer mal, ne? Ich sag mal, so kleine Stürze, das passiert echt häufiger, dass du mal irgendwie wegrutschst irgendwo. Aber das ist meistens nicht wild, aber so heftige Stürze, das ja, ist wenig, aber die tun halt dann auch gut weh.
Aber könntest du uns einen Gast oder Gästin empfehlen?
Also
deutschsprachig?
Ich kenne.
Kennst du Rennradfahrerinnen? Oder Rennradfahrer?
Also ich kenne Christina Vogel so ein bisschen halt. Ich meine, sie ist nicht Rennrad, sie ist ja Bahnrad halt. Und mit ihrer, also vor allem jetzt auch durch ihre ganze Geschichte, aber auch schon davor so ein bisschen. Und ansonsten. Nee.
Also kennst du Mathieu van der Poel? Kennst du
ja.
Den? Peter, ja, der Sagan fährt auch demnächst dann Downhill und wird Weltmeister.
Genau, der ist auch Downhill, ja.
Wird noch so ein, zwei Jahre dauern, aber dann.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe letztens drüber spekuliert, aber wir haben das Short-Track-Rennen geguckt jetzt aus Nove Mesto und da habe ich spekuliert, ob der Nino Schurter zum Beispiel mich abziehen würde bergab auf einem Downhillrad. Und ich wäre mir gar nicht mal so sicher, ob er das, also ich denke schon, dass er das machen würde. Also Nino Schurter im Cross-Country halt, der
ist ja bekannt dafür, dass er gute Technik hat bergab.
Ja, der fährt ziemlich gut Cross-Country, auch ziemlich gut halt bergab, aber eigentlich halt nur Cross-Country. Aber weil er das jetzt so gerade gebracht hat mit Van der Poel, ja, und so.
Muss auf jeden Fall mal ausweichen demnächst in der Disziplin, weil so geht's nicht weiter. Ja. Ja, hey, Nino Schurter spricht doch bestimmt Deutsch, den können wir mal einladen.
Ja, der spricht Deutsch, das ist ein Schweizer. Ja. Er ist mir auch eigentlich ganz sympathisch. Aber ich kenne ihn jetzt nicht weiter.
Wenn du den mal wieder siehst, sag mal Bescheid. Besenwagen kriegt er im nächsten Mail.
Zeige ich ihm mal Bescheid. Mag ich.
Wir fragen ihn aber nur über Mathieu van der Poel aus. Wie abgefuckt er ist.
Aber jetzt hat auch noch eine Abschlussfrage. Gibt es sowas wie einen Besenwagen bei euch?
Dass so man ein Quad, was die Gestürzten aufsammelt?
Genau, auf halber Strecke irgendwie, wenn man komplett Schaden hat, man kommt nicht weiter. Oder wie kommt ihr vom Ziel wieder zum Start?
Ja, mit dem Lift.
Ja. Oder mit dem Auto. Oder?
Also einen Besenwagen habt ihr nicht.
Paul gerade so.
Ah. Nein, das
die müssen da gar nicht selber
raus. Nein, das war mir, Alter, du Otto, du. Das war mir schon klar, dass die irgendwie hochgefahren werden oder mit dem Lift. Aber keine Ahnung. Also da gibt es keinen Besenwagen, der euch auf halber Strecke aufsammelt, wenn irgendwas passiert.
Nee, das sind die Fans an der Strecke, die dann deine Brille, die wegfliegt oder irgendwie so mitnehmen und sich drüber freuen. Nee. Okay. Nee, Sunnies gibt's halt an der Strecke, die dich ins Krankenhaus dann fahren, wenn du dich so zerschossen hast.
Okay, gut. Stimmt, wenn ihr aufsteigen müsst auf halber Strecke, dann ist es meistens kein so erfreulicher Grund.
Oder? Ja,
Helikopter.
Ja. Helikopter.
Ja, Heli halt Helikopter. Auch im schweren Gelände oft. Ich hatte noch keinen Heliflug zum Glück.
Okay, gut. Dann hat sich die Frage hiermit geklärt.
Okay. Wo geht's denn weiter jetzt mit Wettkämpfen mit dir?
Am 12. Juni ist in Leogang das erste Rennen, der erste Weltcup. Also die anderen.
Wo ist das?
In Österreich. Okay. Da, wo letztes Jahr WM gewesen war.
Genau, ich wollte es gerade sagen.
Ist jetzt Weltcup-Auftakt. Die anderen zwei, die jetzt davor gewesen wären, die haben sie abgesagt bzw. verschoben. Aber Leogang ist zu 101% sicher und ich bin ready.
Yeah.
Okay. Ja, viel Erfolg auf jeden
Fall.
Können
wir das dann gucken auf Red Bull TV wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau. Können wir live oder dann im Replay um 12.30 Uhr am Samstag, dem 12. Juni.
Wie heißt dein Team? Heißt es
so Nina Hoffmann Racing, powered by Stiff.
Okay.
Genau, und ich werde wahrscheinlich irgendwann gegen 13 Uhr starten, weil 12.30 Uhr starten die ersten Mädels. Und ich bin hoffentlich in der Quali unter den Top 5 oder so. Und dann darf ich so gegen 13 Uhr aus dem Gate gehen.
Sehr gut. Dann viel Glück.
Mal rein. Gut, danke, dass du
Dankeschön.
Dir Zeit genommen hast für die Straßendullis.
Ja, nein, war eine coole Runde.
Alright. Gut, dann.
Ich danke euch.
Dank. Wie dir.
Danke dir.
Viel Glück, viel Erfolg. Wir gucken zu.
Sehr schön, cool.
Ciao, ciao.
Bis dann.
Ciao.
Guten Tag. Vielen Dank für den Anruf. Leider ist der Besenmann gerade unterwegs. Bitte sprechen Sie aufs Band.
Hier meldet sich die Frauen-Bundesliga-Füllmasse. Mein Name ist Thomas Schillinger und ich bin Teamchef von der Frauen-Bundesliga-Mannschaft Team Baden-Forchheim. Wir sind ein recht kleines und neues Team, das komplett aus Quer- und Neueinsteigerinnen besteht. Also quasi genau die Füllmasse, wie ihr sie in eurer Folge mit Caroline Schiff beschrieben habt. Im Unterschied zum Männer-Amateurradsport gibt es bei den Frauen leider keine wirklichen Renngemeinschaften, die nicht Bundesliga fahren. Teamstrukturen, wie sie bei den Männern im Amateur- oder auch im Elite-Amateurbereich gibt, existieren bei den Frauen irgendwie nicht. Das heißt, selbst Neu- und Quereinsteigerinnen müssen somit direkt Bundesliga fahren, wenn sie wirklich im Rahmen irgendwie von einer Mannschaft Rennen fahren möchten. Wir sind zum Beispiel auch nur aufgrund der baden-württembergischen Rennserie Heuer Cup entstanden, in der es mit einer eigenen Mannschaftswertung auch wirklich einen Anreiz gab, ein Team zu gründen. Von solcher Rennserie gibt es aber deutschlandweit leider viel zu wenige. Und ohne eine solche Entwicklung gibt es dann aber auch nicht wirklich einen Unterbau an Teams, die dann unter der Bundesliga starten und fahren. Deswegen hat man dann wohl auch bei kleinen regionalen Rennen Startfelder von 10 Fahrerinnen. Ja, bei den Juniorinnen sieht es dann oft noch viel schlechter aus. Kleine Rennen, bei denen man dann am Ende gerade so das Podium voll bekommt, sind auch nicht komplett außergewöhnlich. Dadurch gibt sich dann für Amateurfahrerinnen leider ein Rennalltag, der eigentlich so ganz grob wie folgt aussieht. Viele Rennen haben gar keine eigene Frauenwertung. Wenn es denn dann eine eigene Wertung gibt, muss man dann aber oft im Rennen zusammen mit der männlichen U17 oder dann auch mit der Seniore 3 und 4 zusammenfahren. Falls es keine eigene Frauenwertung gibt, empfiehlt dann die Sportordnung sogar mit der männlichen U17 mitzufahren. Dass man dann halt natürlich denn ihre Übersetzungsbeschränkung auch mitfahren oder nehmen muss, ist dann natürlich auch klar. Und hier dann noch groß die Kassetten hin und her montieren, darauf hat halt auch keine Frau Lust. Zusätzlich sind dann viele Amateurfrauenrennen auch noch extrem kurz. Das heißt, Kriterien mit gerade so 30 Kilometer sind überhaupt keine Ausnahme. Viele Rennen sind dann sogar knapp unter der Mindestdistanz, um Radnetpunkte zu erhalten. Als Fazit kann man dann einfach sagen, wenn man vernünftig Rennen fahren möchte, bleibt eigentlich nur die Bundesliga übrig. Dass sowas dann halt auch auf Dauer komplett extrem frustrierend sein kann, ich denke, das dürfte allen klar sein. Und die Frauen bekommen da dann halt auch genau den Eindruck, dass sie nicht gleichberechtigt behandelt werden. Im Rennen mit der Seniore kommen dann auch echt oft noch irgendwelche Macho-Sprüche dazu. Und dann kommt halt auch noch die Tatsache dazu, dass keine Mannschaftszeit für DM oder jetzt auch ganz neue Kriterium-CM für Frauen gibt. Und von den Prämien dann im Radsport Männer-Frau muss man, glaube ich, erst gar nicht anfangen. Dürfte auch allen klar sein. Ich denke, die Situation kann man eigentlich nur verbessern. Wenn Frauen, die aktuell halt gerade schon bei Jedermann-Rennen unterwegs sind und vielleicht schon mit dem Gedanke gespielt haben, eine Lizenz zu beantragen, dass sie das auf jeden Fall tun. Da kann man nur den Appell an die Frauen richten, geht in die Vereine, traut euch auch, Rennen zu fahren. Weil unterm Strich heißt dann einfach, je mehr Frauen bei den Rennen auftauchen, desto eher sind dann auch Vereine bereit oder unter Zugzwang, reine Frauenrennen anzubieten. Wäre einfach klasse, wenn da der Besenwagen, wenn er da am Thema dran bleibt. Ciao.